Evil Olli und Evil Dieter haben den Tunnel betreten, der sie Richtung Norden, direkt unter die Elbphilharmonie brachte. Doch leider konnten sie das Fest nicht stürmen, da sie von einem mächtigen Energiefeld zurückgeworfen wurden. Da hatte Evil Olli eine Idee.
Siehst du das, Dieter? Hier stehen 8 Bierdosen.
Oh ja, Olli. Du, die sehen ja aus wie eisgekühlte metallene Igel. Ich meine natürlich Stiegel, das Bier aus Salzburg.
Die hole ich mir. Vielleicht helfen sie mir, das Kraftfeld zu überwinden. Verdammt, was soll das? 4 Dosen sind verschwunden.
Oh, entschuldige bitte, Olli. Du weißt ja, bei Stiegel, da kann ich mich einfach nicht zurückhalten.
Du Narr! So, ich versuche es noch einmal. Jetzt hat es geklappt. Ich bin auf dem Geburtstagsfest. Da ist Dennis. Der soll sein blaues Wunder erleben.
Evil Olli? Was machst du denn da?
Alles ist genau so, wie es im Buch von der Pyramide der Unsterblichkeit beschrieben wird.
Das ist nicht wahr. Ich habe das Buch vorhin noch einmal gelesen. Es ist ein Märchenbuch.
Ach, das ist höchst bedauerlich.
Ach, was soll's. Wenn du schon mal da bist, trink doch einen mit uns. Wir haben genug Wein und Bier. Was willst du zuerst? Wein?
Erst rot. Dann weiß.
Und wenn du danach noch ein schönes gelbes Bierchen trinkst, dann bist du...
Dann blau.
Zeit für die nächste Besprechung, für das nächste Review, für den nächsten Machtschädel. Freunde, es geht weiter mit der Fortsetzung zu Die Pyramide der Unsterblichkeit. Folge 32, der Meisterzauberer. So heißt der zweite Teil und meine beiden Mitstreiter heißen auch nach wie vor gleich wie im letzten Podcast. Der eine ist sowieso immer an meiner Seite, die ganze Zeit, Dieter. Ja. Und das ist der Dieter. Hallo, servus.
Hi, Olli. Ja, und hallo, liebes Publikum da draußen, liebe Hörerschaft. Ja, es geht weiter. Wir werden heute in den Tunnel vordringen und werden die Geheimnisse der Pyramide erkunden in der heutigen Folge der Meisterzauberer. Ja, und Thomas ist natürlich auch wieder dabei. Hallo, Thomas.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, wann immer ihr das auch hört. Ja, da bin ich wieder. Teil 2, ich freue mich schon. Hallo.
Ja, cool, dass du wieder dabei bist, lieber Thomas. Wir beide haben ja ein wunderschönes Podcast-Dribble hingelegt. Von der Pyramide der Unsterblichkeit über den Zauberspiegel zum Meisterzauberer. Also sehr bezaubernd, was wir zwei mit unseren Kollegen da so in die Podcast-Welt hinaus gezaubert haben.
Richtig, genau. Für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, ich durfte ja zu Gast bei euch sein, wie du schon meintest. Und dafür hast du ja jetzt den Gegenbesuch bei uns von der Zentrale angetreten. Und während wir das hier aufnehmen, ist die Folge noch nicht erschienen. Aber wenn ihr es jetzt hört, dann könnt ihr gerne mal bei der Zentrale reinhören. Da ist nämlich der liebe Olli dabei und hat unseren Olli vertreten und ich könnte mich daran gewöhnen, so dass ich meinen Olli so einfach so leicht so rausschiebe und dann bist du halt dabei in Zukunft. Also hätte ich kein Problem mit.
Ja, ja, oder man macht halt die 4 Fragezeichen. Oder
ja. Das nicht. Da muss ich aber eine Sache mal zu sagen, weil das Publikum ist sehr treu und mit Veränderungen gehen die meistens nicht so gut um. So, weißt du? Also wenn man so ein festes Bestandteil, Mitglied einfach mal so raus befördern würde, dann kommen da mal Fragen, weißt du? Und die Leute sind sehr neugierig und ja, das kann auch nach hinten losgehen, weißt du? Also natürlich. Da muss schon ein krasser Grund sein.
Das ist auch der ja, Grund, klar. warum ich nach wie vor in dem Podcast bin. Sonst hätte mich der Olli ja schon längst rausgekickt.
Genau, die Podcast-Hörer lieben Beständigkeit, die Masters-Hörer lieben Beständigkeit und auch die drei Fragezeichen-Hörer lieben Beständigkeit. Der Sascha Träger, den hast du ja interviewt, Thomas,
ja.
mal. Das empfehle ich euch sehr. Bei die Zentrale könnt ihr das hören, aber auch bei die tosende Hollywood-Schaukel. Gibt es da auch noch extra oder
okay.
muss man da die Zentrale eingeben?
Das muss ich erklären, das ist ein bisschen kompliziert. Also, die tosende Hollywood-Schaukel ist aktuell der TKKG-Podcast, den ich mit Anna mache. Die liebe Anna haben wir ja auch letztes Mal gehört. Die hat ja den Einspieler zum Sascha Träger mitgemacht. So, bevor es aber die tosende Hollywood-Schaukel gab, hieß das Format die rasende Hängematte und war quasi Bestandteil von unserem Rotz und Wasser, die zentrale Kosmos. Hat es aber interne Änderungen gegeben, deswegen ist die tosende Hollywood-Schaukel ein eigenständiges Produkt, hat aber nichts mehr mit Rotz und Wasser zu tun, was ich ja mit Benjamin und Olli mache. Und deswegen habe ich das Privileg, ich mache eigentlich drei Podcasts, zwei davon mit meinen Jungs und einen mit Anna. Und dieses Interview, was du gerade angesprochen hast, das haben wir haben ja zwei Interviews gemacht. Einmal mit Sascha Träger und Rea Harder und dann mit dem Manu Lubowski und dem Tobias Diakov, also der gesamten TKKG-Sprecherschaft. Ja, genau. Und du hast ja gesagt, irgendwie, du hast jetzt gerade das Interview mit Sascha Träger gehört. Und das ist ursprünglich unter die rasende Hängematte erschienen. Kann man aber
da
auch.
Da sind dann die Larenen dahergekommen, haben eine Bombe auf das rasende Hängematte-Universum gelegt und deswegen ist das zerstört worden und dann habt ihr es umbenennen müssen in die tosende Hollywood-Show.
Ja, da findet man das Interview aber nicht. Aber wir haben es dann nochmal bei die Zentrale ein zweites Mal verwurstet, weil das so gut war und deswegen so doppelte, wie nennt man das?
Doppelt gemoppelt.
Doppelt gemoppelt, genau.
Doppelt hält besser, aber das auf jeden Fall.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass der Sascha Träger ja auf eine Idee von euch, glaube ich, dass er ja vielleicht dann irgendwann mal einen der drei Fragezeichen übernehmen könnte, falls da mal einer aussteigt oder umgekehrt. Da hat er das Gleiche gesagt. Also das würde niemals gehen, da würde er wahrscheinlich Morddrohungen bekommen.
Richtig, oder genau. So,
wenn er Peter übernehmen würde zum Beispiel.
Ja, ich meine, er spricht ja schon im Peter Carsten alias Tim Tarzan, ja, aber das war ja auch nur ein Spaß, dass ich das angeregt habe. Da hat er aber auch gleich gesagt, so, nee, das lassen wir mal lieber sein. Ja,
ja Beständigkeit, kann ich mir gut vorstellen. Das verstehen auch die Synchronsprecher. Da darf man nicht dran rütteln.
Ja, sehr beständig übrigens, weil wir jetzt da über dieses Thema so viel reden, war ich nicht. Du, lieber Thomas, hast nämlich eine super Idee gehabt für unser Intro und das habe ich dir dann letztendlich aber leider über den Haufen werfen müssen, ist übertrieben, aber ich habe es getan, weil aus verschiedenen Gründen. Und zwar wolltest du eigentlich die Szene im Kerker.
Ja.
Im Kerker.
Im Captain Kerker.
Ja, heute bin ich der Kranke. Ja. Das ist unglaublich. Jedes Mal, wenn wir irgendwas aufnehmen, ist einer von uns nicht fit. Und das merkt man dann auch. Das ist unglaublich, echt. Man ist im Kopf so weich.
Ja.
Also verzeiht es mir heute, wenn ich nicht so sattelfest bin in meiner Sprache. Also die Szene im Kerker persiflieren. Und du hast ja sogar dann extra von deinem Kumpel von der Zentrale, von deinem Olli,
ja.
Einsprechen lassen. Er hat ja delivered, aber sowas von, die Kerker-Szene, das Gelächter und so. Und ich dachte mir, wenn du möchtest, dann könnten wir das jetzt einspielen. Das wollen wir ja unseren Hörern nicht vorenthalten, oder?
Richtig, ich hab beide gefragt. Ich habe Benjamin und Olli gefragt. Olli hat schon delivered. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier kann es sein, dass noch von Benjamin was kommt. Der ist aber gerade derzeit in Italien im Urlaub, die Sau. Wobei, jetzt muss er gerade im Flugzeug sein, auf dem Weg nach Hause. Kann sein, entweder hört ihr jetzt beide oder ihr hört jetzt einfach nur meinen wundervollen Olli.
Also einmal Lache aus dem Kerker.
Richtig.
Bierbrauer wollen sie sein. Die Wrestling. Törichte Narren, keine Tropfen kriegen sie heraus.
Wenn ich will, kann ich alles zusammenschlagen und zusammentrillen.
Kommt doch her, wenn ihr wollt.
Ha, ha, ha.
So, Dieter. Wunderbar.
Ja, du, eine der besten Lachen, die ich jemals gehört habe. Also es ist natürlich fast schon wie Passetti das macht. Nicht ganz.
In dem Fall ja, sind es ja eher Hiss und Hordak, die in dieser Szene da so übertreiben.
Ja, das stimmt.
Können wir das bitte besprechen, wenn es kommt? Also ich habe da wirklich Bock drauf, dass wir das in allen Details besprechen, aber noch nicht jetzt.
Ja, alles klar. Na, dann machen wir jetzt mal das Cover, liebe Leute. Also für alle diejenigen, die wollen, dass losgeht, jetzt ist es soweit. Wir haben ja nur 12 Minuten gebraucht. Das Cover, lieber Thomas, magst du uns das als Gast vielleicht, magst du die Ehre übernehmen und uns das beschreiben?
Sehr gerne. Ihr müsst mir aber auch dabei helfen, weil ich gebe es ja immer wieder zu, ich bin ja nicht so der Masters-Experte. Ich bin ja eher so der Casual-Masters-Hörspielkonsument. Und man sieht jetzt hier natürlich den klassischen Masters of the Universe-Schriftzug Folge 32. Ich habe sie sogar als Kassette hier in meiner Hand. Also ich besitze ja sehr wenig Hörspiele, aber das ist eines der wenigen, was ich habe. Titel ist Der Meisterzauberer und wir sehen, ja, drei Personen, die wie in so einer Art Waschmaschine sich im Schongang befinden. ich würde jetzt mal behaupten, ganz hinten, das ist der gute Hordak, der in der Luft schwebt und seinen Arm nach vorne ausstreckt, nach King Hiss, würde ich mal jetzt behaupten, der sich um seinen Zauberstab schlängelt. Aber rechts daneben die Person, die, so stelle ich mir irgendwie so ein bisschen Ram-Man vor, hat auch dieses King-Hiss-Schlangensymbol auf seiner Brust, auf seiner Rüstung, wenn ich das richtig sehe. Also ich weiß nicht, wer das sein soll. Skeletor ist auf keinen Fall, ist klar, ist kein Skelett. Aber ist es der Tang Lesher? Der ist ja auch eine Schlange. Der Stinko ist ja auch dabei, aber also jetzt verlässt mich meine Fantasie. Ihr müsst mir helfen, wer ist das?
Na, Dieter, klär mal auf.
Naja, Thomas, das sind nur zwei. Das sind nur Hordak und King Hiss. Links ist King Hiss und der hat seinen Schlangenstab, so wie es aussieht, verloren. Oder der treibt halt auch so rum in dem Strudel und sieht auch, man sieht das ganz genau, seine Augen folgen dem Stab. Er ist schon ganz verzweifelt, ja. Er will wieder in den Händen halten.
Ich dachte, King Hiss selber ist eine Schlange. Oh Gott.
Nein, der ist schon auch eine Schlange, aber er kann ja eine fast menschliche Form annehmen. Und das ist eben die, so sieht er quasi in seiner menschlichen Verkleidung aus. Und er kann die Hülle aber auch abwerfen. Und darunter hat er dann einen Körper aus mehreren Schlangen. Also der Kopf ist eine Schlange, die Arme auch. Musst du mal die King Hiss Actionfigur googeln, da siehst du das Feature dann.
Okay, das ist krass. Aber als reiner Hörspielkonsument weiß man das ja echt nicht. Also
das interessant, dass du das so aufzeigst. Ja, ja. An das denken wir Masters-Hörspiel-Nerds hier gar nicht, dass man das vielleicht gar nicht so auf die Reihe bekommen könnte. Aber spannend, ja. Spannend, dein Einblick hier, muss ich wirklich sagen.
Aber was Dankeschön. Du schon gesagt hast, man sieht, auf der Brust hat er auch dasselbe Schlangensymbol, oder dieselbe Schlange, die sich auch um seinen Stab wickelt. Also er ist halt der König der Schlangenmenschen und der Stab ist so sein Zepter. Genau. Finde ich übrigens gut gelungen. Also ich muss sagen, sowohl die Abbildungen, so wie Hordak, King Hiss und auch der Schlangenstab gezeichnet sind, finde ich sehr gelungen. Auch die Dynamik ist gut eingefangen. Ein bisschen frage ich mich, warum die strudeln, weil eigentlich in der Folge drehen sie sich ja nicht im Kreis, sondern sie rasen immer schneller, mit immer mehr Speed durch einen Tunnel. Aber ich nehme mal an, das konnte man zeichnerisch einfach nicht so schön darstellen, wie wenn sie hier in so einem Wirbel gefangen sind.
Ja, also da schließe ich mich an. King Hiss finde ich jetzt nicht so gut getroffen. Aber an sich ist es, das haben wir auch schon oft kritisiert, dieses Mal eine Szene aus dem Hörspiel und zwar auch noch dazu eine wichtige. Also das passt sehr gut. Da bin ich zufrieden mit diesem Cover.
Na gut. Mir ist noch aufgefallen, eigentlich gerade erst jetzt, warum sie der Meisterzauberer mit einem Bindestrich schreiben. Also Meister, Bindestrich und dann Zauberer wieder mit großgeschriebenen Z. Hätte man ja auch zusammenschreiben können. Also das ist doch ein ganz normales, zusammengesetztes Substantiv. Ich denke, der Meister Schmied oder der Meister, keine Ahnung, Schlosser, würde man ja auch nicht auseinanderschreiben.
Achso, du meinst, dass er durch die Lehre gegangen ist vorher?
Ja, sicher. Das ist so ein klassischer. Ja, natürlich, ist eine Lehre.
Alles guter klar, Akku. Ja.
Auf der Akademie, auf Trolan.
Genau, ja. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe es nämlich erst ohne schreiben wollen. Dann ist es mir auch aufgefallen und habe mich auch gewundert. Also auch das durchaus erwähnenswert. Da hast du schon recht.
Aber das Hörspiel aus 1987, da war die Rechtschreibreform noch weit entfernt. Da war das noch kein Thema wahrscheinlich.
Ja, genau. Und die Hörer und Hörerinnen sind wahrscheinlich dann auch noch in der alten Rechtschreibreform gefestigt.
Gefestigt und gefangen, so wie ich hier.
Genau. Aber wenn wir gerade beim Thema sind, findet ihr denn, dass der Titel zur Folge überhaupt passt? Weil, okay, jeder weiß es, es geht der Titel bezieht sich auf Orko. Ne? Das kommt ja am Ende raus. Ja. Aber ich finde das so ein bisschen irreführend. Also ich hätte mir da auch einen anderen Titel wieder gewünscht. Weiß ich nicht, wie Bombmo unter Eternia oder so, weißt du? Das wäre doch irgendwie viel reißerischer. Aber der Meisterzauberer, ist so ein bisschen für mich am Thema vorbei.
Ja, voll.
Bin ich bei dir.
Da wäre ich auch in der Analyse beziehungsweise im Fazit drauf zu sprechen gekommen. Das passt eigentlich gar nicht hier. Aber ja, werden wir noch erläutern, warum.
Ja, gut, unsere Fazits sind ja sowieso auch immer mehr schon in der Folge jetzt vorweggenommen. Das fällt mir auch auf. Ich habe am Schluss gar nichts mehr zum Sagen, weil wir schon so tief immer reingehen in die Analyse. Aber gut, das passt schon. Dafür sind sie auch immer schön lang, unsere Folgen. Auf jeden Fall, es tut sich bei der Rollenbesetzung dieses Mal nicht so viel. Die Sprecher sind dieselben wie beim letzten Mal. Und einzig, was natürlich erwähnenswert ist, ist der Jongleur. Der wird nämlich von Douglas Welbart gesprochen. Apropos Kontinuität und Beständigkeit. Das ist natürlich in Wirklichkeit Mechanics Stimme. Und der klingt auch genau wie Mechanic, muss man hier ganz klar und deutlich sagen. Werden wir dann auch drauf zu sprechen kommen, wenn es dann soweit ist. Jetzt dann gleich in der zweiten Szene. Und er ist ja verheiratet mit Katja Brücker, also mit der Evelyn. Und er, haben wir glaube ich auch in der letzten Folge schon gesagt, er übernimmt hier sozusagen, wahrscheinlich haben sie beide Folgen hintereinander aufgenommen. Einmal darf sie, einmal darf er. Und was Stinker dann plötzlich da macht, über den Sprecher haben wir ja auch schon mal gesprochen, das werden wir dann auch noch besprechen. Also der kommt hier auch dazu. Genau. Möchte jemand von euch zu den Sprechern noch was ergänzen?
Gibt es nicht viel zu sagen. Es sind die Felslinge sind auch wieder hier. Es sind auch die alten Bekannten. Lothar Grützner als Stone da und Stefan Kreszczynski. Der war, ich glaube, in der letzten Folge war der irgendwie im Volk zu hören. Diesmal
ja, wieder, immer wieder, ja.
Diesmal in seiner Paraderolle als Rockon.
Ganz genau. Und die Multibots natürlich auch wieder, Thomas, gell?
Genau, wir haben ja schon Vorgespräch uns ein bisschen unterhalten und da ist uns beiden aufgefallen, also Olli und ich, wir haben ja über Sascha Dräger ein bisschen erzählt, aber eine der wichtigsten Sachen haben wir gar nicht gesagt, dass sein Vater Wolfgang Dräger ja auch ein bekannter Schauspieler und Hörspielsprecher war und den Woody Allen gesprochen hat. Viele, viele Jahrzehnte. Aber inzwischen hat er ja dann doch mal mit seinen 93 oder 94 Jahren jetzt seinen Hut genommen und ist in die wohlverdiente Rente gegangen. Da empfehle ich mal die Folge 220 von TKKG, Attentat am Gemsegrat, denn da gibt's noch mal ganz zum Schluss ein sehr rührendes Gespräch zwischen Gabi Glockner und ihrem Vater Kommissar Glockner, den hat er da ja auch gesprochen. Ist ein bisschen befremdlich, wenn man nicht weiß, wieso, weil er sich so ein bisschen von TKKG verabschiedet und sagt, passt immer auf euch auf. Und das ist der letzte Auftritt von Wolfgang Dräger als Kommissar Glockner. Das haben sie irgendwie ganz süß gemacht.
Okay.
Fand ich,
ja. Ist nett, dass sie das einbinden in die Geschichte, ja.
Genau. Also, stimmt. Wenn du nichts damit am Hut hast, du wirst es nicht verstehen. Hä? Wieso redet der so komisch? Warum sagt der, pass auf euch auf? Und nächste Folge ist er wieder dabei, allerdings mit einem neuen Sprecher. Mhm. Aber so haben sie halt die Gelegenheit genutzt, um ihn wirklich würdevoll aus der Serie ausscheiden zu lassen.
Mhm. Mhm. Ja, das finde ich interessant. Da werde ich mal reinhören, Thomas.
Sehr schön, ja. Mach das mal. Das haben sie auf jeden Fall besser gemacht, als wie mit der Katja Brügger. Die ist nicht würdevoll verabschiedet worden. Die wird einfach durch einen Stinker ersetzt hier.
Das Gegenteil eigentlich.
Ja, genau.
Richtig. Ja. Lieber Dieter, der Thomas und ich, wir werden uns jetzt mal zurücklehnen, ja, okay? Zurück. Ist das für dich in Ordnung?
Lehnt euch zurück.
Hättest du 5 bis 15 Minuten Zeit, das zu überbrücken, während wir uns einen Drink machen?
Ich habe auch 30 Minuten Zeit, musst nur sagen. Ja, nein, also wir starten mit dem Plot. Darauf will der Olli hinaus. Ja, worum geht's denn in der zweiten Folge dieser Doppelfolge der Meisterzauberer? Ich werde damit starten, nämlich genau mit dem Originalsätzen von Horst Naumann. Der führt nämlich ganz wundervoll ein. Er erzählt uns: He-Man hatte nur einen Scherz machen wollen, als er seinem Erzfeind Skeletor das Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit zuspielte. Doch dann musste er erkennen, dass er damit eine große Gefahr für Eternia heraufbeschworen hatte. Denn ganz und gar gegen seine Absicht hatte er Skeletor auf die Spur eines Geheimnisses gebracht. Der Herr des Bösen hatte eine Pyramide gefunden und stand nun vor einer großen Entdeckung. Davor hatte aber die Zauberin von Grayskull eindringlich gewarnt. Ja, super gut zusammengefasst eigentlich die ganze erste Folge, wie von dir auch schon erwähnt.
Auf den Punkt gebracht, ja.
Genau. Und ja, dann beginnt's auch schon. Also Skeletor, Hordak, King Hiss, Tang Lesher und auf einmal eben auch Stinkor dringen in den Tunnel vor. Eine Kraft erfasst sie und sie beginnen zu schweben und mit immer höherer Geschwindigkeit durch den Tunnel zu rasen. Ja, das Kraftfeld lässt sie nach einiger Zeit los und sie erreichen einen Saal, in dem eine seltsame Maschine steht. Ja, und zwischenzeitlich treibt sich Orko auf dem immer noch andauernden Fest der Freiheit herum und treibt einigen Spaß mit einem Jongleur. Orko erfährt dabei, dass dieser 8 Bälle hat, der 8 Bälle, die die Schwerkraft überwinden können. Ja, Orko wird aber unterbrochen, denn der Felsling Stone da, der versetzt alle Masters in Alarmbereitschaft. Sie wollen Skeletor beim Ausgang der Pyramide der Unsterblichkeit abfangen und ihn dort zur Rede stellen. Ja, und Skeletor und die Seinen, die sich im Inneren der Pyramide am Ende des Tunnels in einem rätselhaften Saal befinden. Ja, die rätseln auch, was sie mit der Maschine anstellen sollen. Die Anweisungen, die sie in dem Raum vorfinden, sind in einer Schrift, die sie nicht verstehen. Skeletor findet so eine Art Chronometer, er stellt ihn mal auf 20.000 und aktiviert dann die Maschine in dem Glauben, dass er jetzt 20.000 Jahre leben wird. Ja, und dann beginnt der Tunnel auch schon einzustürzen und die Bösen können gerade noch entfliehen und rechtzeitig zum Ausgang gelangen. Dort werden sie auch von unseren Helden gestellt und sofort gefangen genommen und in den Kerker des Palastes geworfen. Sie werden verhört und Man-at-Arms vermutet sogleich, dass die Maschine, die Skeletor gestartet hat, in Wahrheit eine Zeitbombe ist. Ja, und Multibot bestätigt das auch. Er kennt sogar das fremde Volk, das diese Bomben gebaut hat und diese auf vielen Planeten versteckt hat. Und einmal gezündet, verwandeln sie jeden Planeten in eine Wüste. Ja, und da der Tunnel eingestürzt ist, haben sie keine Möglichkeit mehr, die Maschinen zu erreichen. Ja, und denn nicht einmal Orko, auch der kann sich nicht zur Bombe beamen, da die Bombe von einem Kraftfeld geschützt wird. Ja, die Masters überlegen fieberhaft, kommen aber auf keine Lösung und letztendlich hat Orko die zündende Idee. Er hat sich erinnert an die 8 Trickbälle des Jongleurs, die überwinden ja mit der Schwerkraft auch ein Kraftfeld und warum sollten die nicht auch das Kraftfeld der Bombe überwinden können? Ja, im Selbstversuch beamt sich Orko mit den 8 Bällen in der Tasche zur Bombe und es gelingt. Er hat Erfolg, allerdings waren 4 Bälle weg. Er hat also nur mehr einen zweiten und letzten Versuch. Und mit dem, ausgestattet mit einem Funkgerät, beamt sich Orko erneut zur Bombe und hat unter der Anleitung von zuerst Man-at-Arms und dann Multibot, hat er die Möglichkeit, die Bombe zu entschärfen. Ja, somit zerfällt die Bombe zu Staub, das Kraftfeld ist weg und Orko hat Eternia in letzter Sekunde gerettet. Das in kurzen und knappen Worten ist der heutige Plot. Ja, und jetzt lasst uns mal in die Analyse reinstarten. Olli,
jawohl.
Die erste Szene.
Du hast das ja wunderbar nochmal vorgelesen, die Einführung durch Naumann.
Ja.
Was mir allerdings da noch aufgefallen ist, ist, dass er He-Man hatte nur einen Scherz machen wollen, sagt. Aber eigentlich müsste es Adam heißen. Das ist das erste Wort eigentlich schon. eigentlich ein Fehler.
Naja,
Olli, Adam war derjenige, welcher.
Dann verrate ich dir jetzt ein Geheimnis. Adam und He-Man sind in Wirklichkeit ein und derselbe. Vielleicht hast du das noch nicht mitbekommen. Nein, Olli, das kann ich dir natürlich erklären. In dieser Folge, da verwandelt sich Adam nicht mehr. Da kommt jetzt einfach nur mehr He-Man vor. Und das wäre auch ein Bruch gewesen, ne? Wenn jetzt Horst Naumann gesagt hätte, Adam hatte sich nur einen Scherz machen wollen. Und Adam kommt die ganze Folge nicht vor. Ich glaube, das hatten wir auch erwähnt, dass in der letzten Folge war der letzte Auftritt von Adam, oder? War die letzte Verwandlung?
Das mag sein, dass wir das erwähnt haben. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja,
ja, haben wir. Okay. Ich war dabei.
Ich hab's miterlebt. Du warst
dabei?
Ich hab's miterlebt, ja. Ich auch?
Ja.
Okay, na gut. Na passt, dann gehen wir in die erste Szene rein. Also ich finde es ja ziemlich cool und auch interessant, wie hier die Rollen verteilt sind. Ja, wir haben zum einen den Zweifler Hordak, also wir sind da im Tunnel drinnen. Ne? Mhm. Und King Hiss, ziemlicher Heißsporn am Anfang, Skeletor sowieso der Fels in der Brandung. Und das wird ja dann immer extremer. Also bei King Hiss dreht sich das dann noch, da möchte ich dann später noch was dazu sagen, aber irgendwie werden die Rollen sozusagen verteilt. Jeder hat irgendwie eine andere Position. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. Was sagt ihr dazu? Thomas.
Okay. Ja, ich hatte ja, glaube ich, schon letztes Mal gesagt, dass ich ja nur diese Folge kannte und erst viele Jahre später den Vorgänger hier, die Pyramide, kennengelernt habe. Und ich habe ja auch, glaube ich, schon letztes Mal erzählt, man braucht nicht unbedingt den ersten Teil, es sei denn, man möchte den größten Spaß des Jahres erleben. Aber so finde ich eigentlich den ganzen Anfang, in dem der Erzähler halt sagt, irgendwie, ja, He-Man wollte sich nur einen Spaß erlauben. Und dann bist du so mittendrin und du weißt gar nicht, wie kommen die da hin, was machen die da, wo befinden die sich. Also das ist schon super schön atmosphärisch. Und ja, irgendwie, ich hatte ja da so eine große Lücke, weil ich glaube, die letzte Hörspielkassette, die ich hatte, war da irgendwie Anti-Eternia oder so. Und dann habe ich die Folge und denke so irgendwie, Moment mal, ist ja eine komplett andere Besetzung. Wer ist denn hier der Erik Wessen? Wen spricht denn da und so weiter und so fort? Und trotzdem finde ich es irgendwie schön, dass es so verteilt ist. Also ich hatte ja auch, glaube ich, schon letztes Mal gesagt, dass Skeletor muss zu irgendeiner Schulung gegangen sein. So irgendwie, wie gehe ich besser mit meinen Schergen, mit meinen Angestellten um? Und das geht hier voll auf. Also der ist, wie du schon sagst, der Fels in der Brandung und der geht ja auch auf die ein. Das kommt ja dann später, da wird er sogar noch gefragt. Und ist jemand verletzt? Wie geht's euch? Also ein richtiger Bösewicht, so wie der King Hiss gleich rumschreit, der würde wahrscheinlich so machen und dem einfach die Gurgel umdrehen und der macht ja nichts, ne? Also Skeletor hier wirklich die Ruhe selbst, finde ich gut.
Ja, also die Folge schließt nahtlos an, was die Gemeinschaft der Bösen betrifft. Also ich finde, das funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Jeder hat so ein bisschen seine Rolle, ja. Hordak, der ist vorsichtig, der muss erst überzeugt werden und es entsteht wirklich es entstehen hier sehr gute Dialoge und auch das, wie sie dann so von dem Kraftfeld erfasst werden und auf einmal losschweben, wahnsinnig gut umgesetzt. Also so wie du gesagt hast, Thomas, man ist auf einmal mittendrin, auch wieder, man wird mitten hineingeworfen in die Szene und als Hörer denkt man sich wirklich, oh wow, was geht denn hier ab? Finde ich wirklich super umgesetzt und nach dem wahnsinnigen Cliffhanger von der letzten Folge ein wirklich sehr, sehr gelungener Anfang.
Absolut. Du hast vorher gefragt, oder wir haben natürlich alle schon miteinander festgestellt, dass die Evelyn nicht mehr dabei ist, die ja noch in der Gesellschaft von den Bösewichten war in der letzten Folge, im ersten Teil. Und plötzlich ist Stinkor dabei. Ja? Und dann habe ich wirklich Stunden, Tage darüber nachgedacht, warum das so ist. Und dann habe ich mir nicht das aus der Europasicht, habe ich mir das überlegt, sondern aus Skeletors Sicht. Und das ist das Schlechte.
Also, du meinst, gedacht, Skeletor hat sich gedacht, ich will ewig leben, aber ohne Frau. Also.
Das ist ja. Nein, ich wundere mich wirklich, warum er statt dieser besonnenen Evelyn, die ja auch eher die Ruhe ausstrahlt, zumindest im Hörspiel, den Stinker mitnimmt. Also, und sich dann auch noch wundert, dass er stinkt. Ja. Also, das ist wirklich einmal eine schlechte Idee. Und noch dazu, wenn er in einem Tunnel ist.
Ja, ist ja sehr, wird ja auch sehr kontroversiell aufgenommen und heiß diskutiert. Vermutlich ist die Erklärung ganz einfach. Wir werden es nie genau wissen, aber wahrscheinlich hat irgendwer dem Hagi Francis gesagt, du, der Stinkor, der ist zu wenig präsent in den Hörspielen, bring den mal wieder rein. Ja. Genauso wie es wahrscheinlich in der Vorfolge mit Evelyn war, weil die war ja weg vom Fenster, die ist ja nicht mehr vorgekommen und dann auf einmal taucht sie bei der Pyramide wieder auf. Mhm. Genau. Ja, vielleicht noch ein Satz zu Evelyn. Also mir fehlt sie hier schon einfach auch vor dem Hintergrund, dass sie eine tolle Stimme, eine angenehme Stimme hat. Und dass mir hier gerade in der ersten Szene ist es richtig nervig, denn der King Hiss spricht irgendwie so übertrieben zischelnd und Tanglesher sowieso. Das ist, wenn man was Negatives erwähnen will, das beginnt in dieser Folge wirklich zu nerven, dass die Schlangenmenschen einfach, ja, dass die kein gerades Wort rausbringen ohne. Das ist auf Dauer anstrengend, ja.
Auf alle Fälle, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde auch, dass der Tanglesher ein bisschen wie SpongeBob klingt. Also phasenweise zumindest.
Aber mir ist dieses Gemeinschaftsgefühl hier so aufgefallen, also das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ihr habt es ja auch schon öfter mal erwähnt, die Evils sind ja eigentlich die Interessanteren. Ja, also die Hörspielserie lebt ja von diesem Gangster, dann sag ich jetzt mal, also bei TKG geht's mir auf den Sack, diese Gangster-Dialoge. Hier ein He-Man-Hörspiel ohne Skeletor und seine Schergen würde ja gar nicht funktionieren. Und ja, auch, dass das Skeletor, der ist auch zu Scherzen aufgelegt, ne? Als der King Hiss sagt, ich habe das Gefühl, ich komme in einer Schlangengruft an, sagt er, wo du dich wie zu Hause fühlen müsstest, ne? Also wie so ein Kumpel, ja? Mhm. Also ich mag das schon. Und ja, ich geb dir recht, dieses Gezischel und so, das ist nervig. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen drüber hinweg sieht, dann hört man das auch irgendwann nicht mehr.
Ja, das stimmt schon, ja. Also da muss man sich auch drauf einlassen. Das muss man ein bisschen rausblenden. Ja. Eins möchte ich von dieser Szene noch herausheben. Und zwar ist mir das erst beim zweiten Mal hören aufgefallen. Und zwar sagt Hordak, dass der Tunnel direkt nach Norden führt, dorthin, wo das Königsschloss steht. Weil wir uns ja irgendwie auch gefragt haben, warum führt dieser Tunnel direkt unter das Königsschloss, warum glauben die, dass das jetzt dort endet. Aber es wird hier tatsächlich von Hordak schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ist euch das auch aufgefallen? Skeletor sagt nämlich daraufhin dann auch noch, aber ganz sicher nicht bis dorthin. Eternis ist viel zu weit weg von uns entfernt. Ist euch das bewusst aufgefallen? dass der das schon anteast.
Mir ist das schon auch aufgefallen. Ich habe mir dann auch die Eternia-Map rausgesucht. Da wurde mal eine ausgeliefert mit einer Actionfigur, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber habe ich auf jeden Fall gegoogelt. Es stimmt geografisch eigentlich nicht ganz, weil nach dieser Map zumindest, da müsste Eternis südlich von den Mystic Mountains sein. Aber ja, ich nehme mal an, dass das hat einfach der HG Francis auch nicht gewusst. Der hat sich da die Geografie selber zusammengereimt.
Da kannst du dir sicher sein, ja.
Genau.
Ja, schade eigentlich. Das wäre cool gewesen, wenn es gepasst hätte.
Ja, natürlich. Aber ja, du, das, da kann man drüber hinwegsehen. Aber was natürlich schon auch gut gemacht wurde, zuerst wird so gesagt, nein, Eternis ist viel zu weit entfernt. Und dann, ja, dann werden sie, dann merken sie, wie sie diese Distanzen einfach sehr schnell überwinden können, wenn sie da in dem Tunnel beschleunigt werden.
So ist das.
Wie findet ihr den Sound? Dieses, wenn die im Tunnel sind und so langsam anfangen, immer schneller zu werden? Also, findet ihr das gut umgesetzt oder langweilig?
Ja, finde ich toll. Also, passt sehr gut. Ja. Ist wie James Bond Moonraker, wenn er da so in der Zentrifuge herumkreist.
Ja, na, ich finde das richtig geil. Also das Hintergrundgeräusch, das passt perfekt. Das erzeugt so einen Sauggeräusch, ja. Tunnelsauggeräusch und saugt einen dadurch auch irgendwie in die Szene rein. Also das passt gut. Das gefällt mir sehr gut, ja. Gut, gehen wir in die nächste Szene. Dieter, du bist ja der Experte für die Übergangsmusik.
Ja, also ist mir wieder aufgefallen, sehr gut gefällt mir die Übergangsmusik hin zum Friedensfest in Eternis. Für mich hat sich das so ein bisschen angehört wie in so einem Classic Hollywood Mantel- und Degen-Film. Irgendwie so eine fröhliche Volksfestmusik passt sehr gut. Man ist sofort von dieser, ja, von diesem doch verstörenden Tunnelsausen und Tunnelgeheule dann auf einmal wieder ja in der gute Laune in der ja gute Laune Atmosphäre drin. Ja, und dann geht's ja schon los, oder, mit der ersten skurrilen Szene. Was ich sehr lustig gefunden habe, ist, dass der Jongleur Hütchen genannt wird. Also, Da habe ich sehr lachen müssen. Und er ist ein Jongleur und er lässt ja zuerst mal einen Bären tanzen. Macht wahrscheinlich auch nicht jeder Jongleur.
Ist das der gleiche, glaubst du? Mir kommt vor, dass das wären verschiedene Gaukler, oder?
Nein.
Thomas, glaubst du, dass das gleiche ist? Dieter, nein, oder was? Nein.
Ich zitiere, Frau, kommt her, Leute, seht euch den großen Jongleur Hütchen an. Mann 1, oh ja, achtet auf den Bären.
Also ja, das ist allgemeines Stimmengewirr, was da generell gerade abgeht. Stell dir so eine Totale vor mit einer Kamera, die so auf dem Platz runtergeht und dann hörst du da einen Quatschen und da einen Quatschen und dann zoomen wir langsam an Orko ran und deswegen ist das so Stimmengewirr. Musst du dir das vorstellen? Ja?
Lass laufen, Kinder. Wollt ihr den Bären tanzen sehen? Lass laufen, Kinder. Wollt ihr den Bären tanzen sehen? Ja. Taugt mal.
Mich würde mal interessieren, wie lange die eigentlich dieses Fest feiern. Also es ist unendlich. Wirklich. Das ist ja ein Festival, oder? Das geht ja drei Tage.
Habe ich mir auch gedacht, ja. Also.
Eternis Rock.
Ja.
Deswegen sind auch die Steinmenschen dann da, weil es ein Rock-Festival ist.
Ah. Und Prinz Adam zahlt alles, ja.
Ja, ich mach das. Ja, dann gehen wir doch gleich mal zu Rockon, dem alten Rocker. Der ist ja wirklich ziemlich gut drauf. Der freut sich besonders hier, dass alles kostenlos ist und dass Adam alles zahlt, ganz genau.
Ja. Ich finde ja, er klingt, wie wenn er schon auch ein paar Flaschen Wein mit meinen Damen gemeinsam geleert hätte. Also er akzentuiert und artikuliert dann nicht mehr so, wie man es von ihm gewohnt ist.
Naja, Dieter, der ist nicht angesoffen. Weißt du, was der ist? Der ist stoned.
Ah, der ist stoned.
alle Gags hier heute. Alle Gags abgefeuert.
Aber der Rockon, der hat ziemlich Angst vor Hütchen, oder? Der hat recht viel Respekt vor dem, weil der nennt ihn ja Meister und Vorsicht, der kann sehr krantig werden und so.
Ja, das habe ich ja echt nicht kapiert. Also wirklich, dass Orko erlaubt sich eben, wie gesagt, den Scherz mit dem Jongleur, verzaubert seine Jongleurbälle in Vögel. Und dann der Jongleur wird natürlich sauer und Rockhorn sagt, oh, Orko, pass mal auf, lieber nicht den Jongleur ärgern. Und ja, und wie du gesagt hast, er nennt ihn Meister. Also was soll denn das bitte? Ich meine, auch Orko ist ein Master of the Universe, ja, der muss doch jetzt wohl nicht Angst haben vor so einem Jongleur, vor so einem dahergelaufenen. Also, ja, habe ich irgendwie schräg gefunden.
Wahrscheinlich hat er Angst vor seiner Keule, die er von Mechaneck sich ausgeliehen hat.
Ja, ja, und da finde ich zum Beispiel, weil du es vorher gesagt hast, ich finde, dass er in dieser Szene, da wo er halt wirklich so verärgert spricht, dass er da ist er für mich nicht der klassische Mechaneck. Da, also man hört es natürlich trotzdem raus, aber in dieser Szene, da legt er es ein bisschen anders an. Später dann, in der zweiten Szene, wo ihn Orko wieder findet, da ist er 1:1, da hat er dieses das Mechaneck, die Mechaneck-Stimmmelodie drauf, so das ist noch ein bisschen auf und ab und so. Aber hier, finde ich, ist einfach, ja, fügt sich gut in die Rolle des verärgerten, mächtigen Jongleurs ein, der Douglas Welbutton.
Naja. Thomas, weißt du, was Geduld ist?
Die habe ich jetzt gerade. Ich habe nämlich gewartet, bis ihr fertig seid, weil ich habe auch eine Meinung zu dieser Szene. Also erstmal möchte ich sagen,
warte mal, ich sage ja kurz noch, was Geduld ist. Geduld ist, wenn man einen Wasserhahn so lange zudreht, bis er kräht.
Ja, das ist echt Hammer-Gag, also. habe ich mir nämlich passenderweise hier notiert, Orko geht mir hier schon das erste Mal so richtig auf die Nerven mit seiner Art und Weise. Erstmal reagiert er empfindlich auf die Bezeichnung Mann, ja, weil der Rocker ihn Mann nennt. Und dann ein Mann, der hat ja beide Beine auf dem Boden, sieh mich an, ich schwebe, hihi, ne. Dann kommt dieser Wasserhahn-Gag, ja, der ist gar nicht so schlecht, gebe ich zu.
Gut.
Ja, ist gut. Ja. Aber ich find's extrem aufdringlich, dass er die Bälle des Jongleurs ungefragt verzaubert, weil er ihm in Anführungszeichen helfen will, ja. Also, dass die noch höher steigen. Und das ist ja nur, um sich wieder selbst zu inszenieren. Schaut mich an, ich bin der Meisterzauber, ja. Und als es dann so eskaliert, dann sagt er, oh, die Vögel sind weggeflogen. Ja, sowas kann nur ein Meisterzauberer. Und dann beamt er sich weg, ja. Der Gipfel der Unverschämtheit, der beamt sich feige weg, ja. Und da ist mir ein Fehler aufgefallen, das wird ja dann später wichtig. Er kriegt ja diesen Dialog gar nicht jetzt mit zwischen dem Jongleur und den Rockern, was es mit diesen Bällen auf sich hat.
Da hast du sehr, sehr gut aufgepasst. Das ist nämlich etwas, was einem tatsächlich durch die Lappen gehen kann. Dass das später natürlich dann überhaupt nicht zusammenpasst. Das ist ein absoluter Fehler im Plot, ja. Ein Loophole, nennt man das so?
Plothole, also, glaube ich. Plothole.
Wie auch immer, ein Hole auf jeden Fall, ja. Das ist richtig, ja. Das werden wir dann später auch nochmal erwähnen, wenn es dann soweit ist. Ja, ganz genau. Mhm.
Sehr schön.
Und es ist auch die Folge der nicht aufgeklärten Konsequenzen, oder? Weil Rockhorn sagt dazu Hütchen, als der ihm verrät, dass es Trickbälle sind, ja, wir können ja, und dann ist die Szene aus, weil Stone da ihm dann reinschreit. Also der Rockhorn hat eine Idee, was man machen könnte, wie man diese Trickbälle vielleicht wieder zurückbringen kann oder eine andere Variante oder so. Aber es wird nicht ausgesprochen.
Ja, da hast du recht, weil das wäre nämlich interessant, weil später sind ja die Trickbälle wieder da. Also war jetzt Orkos Zauber nur temporär. Der hat die für ein paar Minuten in Vögel verwandelt und die sind dann irgendwann, sind die Vögel wieder zur Bälle geworden und die sind dann runtergefallen. Weiß man nicht so genau, ja, wie das vorgegangen ist, ja. Tatsache.
Das ist richtig. Und der Stoner, der klingt für mich ein bisschen anders als in den vergangenen Folgen, die da. Was ist dir das auch so gegangen? Ich weiß nicht, vielleicht weiß man dann vielleicht als Sprecher auch manchmal nicht mehr genau, wie man den Charakter angelegt hat, wenn ein paar Monate vergangen sind und wenn man seine Stimme verstellt. Glaubst du, ist dir oder ist
dir? Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Okay, nicht wirklich, ja. Nein. Ja, und vielleicht noch das, was Thomas gesagt hat. Also es beginnt hier, dass das Orko ein Blödsinn zaubert und ja, sowas kann nur ein Meisterzauberer. Also das wird in dieser Folge, das Wort Meisterzauberer kommt auch gefühlt 60 Mal vor. Also das wird ein bisschen überstrapaziert und fängt halt hier schon an. Aber dient halt auch dem Storytelling und dem Aufbau der ganzen Geschichte.
Genau so ist es. Naja, gut, wir gehen raus aus der Szene, indem dass wir hören, dass man quasi die ganzen Guten zusammentrommeln sollte, um gegen Skeletor zu mobilisieren. Wie gehen wir raus, Dieter, aus der Szene? Mit welcher Musik?
Ja, es war jetzt nur so ein persönliches Empfinden. Ich finde es halt immer ganz spannend, wie stark die Musik irgendwie wechselt. Also wie gesagt, vorher beim Hinein in die Szene ganz klar so Volksfestmusik aus einem alten mittelalterlichen Flair. Jetzt geht's eben wieder zurück in den Tunnel und da klingt für mich die Musik so ein bisschen nach Star Trek, also wieder Sci-Fi und Soundeffekte und so. Passt aber. Also das machen sie ja sowieso super in den Europa-Hörspielen, den Einsatz der Musik und der Soundeffekte. Das passt gut.
Na gut, Naumann überbrückt dann wieder in der nächsten Szene und erzählt dann alle Evils wieder auf. Das ist auch ganz cool. Skeletor, Hordak, King Hiss, Tanglasher, Rattler, Cobra Khan, Stinkor. Ja. Rattler und Cobra Khan? Ja.
Olli, und da eins noch zu der Szene vorher. Das ist ja auch super. Orko. Ärgere den Jongleur nicht. Extender hat mir gesagt, der kann sehr böse werden. Ja, genau, bringen Sie auch Extender noch mal rein. Super, ja. Also genau. Also das merkt man jetzt auf Biegen und Brechen versucht man hier alle Namen unterzubringen.
Ja, so ist es. Genau. Naja, Thomas, da haben wir dann jetzt schon viel auch vorweggenommen. Die Szene ist ja quasi die gleiche wie die erste, nur verstärkt sich hier vielleicht auch die Angst nochmal von King Hiss und von Tanglasher. Skeletor wird noch mehr als Captain irgendwie etabliert. Und was hast du da so für Notizen zu dieser Szene noch, was du uns mitteilen möchtest?
Ja, wir hatten das schon vorweggenommen, dass Skeletor sehr abgeklärt wirkt. Hordak so ein bisschen desillusioniert oder ernüchtert, ne? Und dann so Vorwürfe, Skeletor, du hast es verraten. Finde ich sehr schön. Das Problem ist nur, es geht zu lang. Also die fliegen ewig durch diesen Tunnel und sie werden immer schneller und schneller und schneller. Und der King Hiss, der ist ja wirklich nur am Jammern und am Schreien. Und das hätte man vielleicht ein bisschen kürzer machen können. Ansonsten super Szene. Aber wie gesagt, vielleicht das ein oder andere Geschrei vom King Hiss raus. Ja, und ja, ansonsten kann man machen.
Hordak ist da, ja, schon richtig angepisst. Das ist auch ganz cool, finde ich. Der sagt ja dann, wie geht das? Skeletor, antworte. Aber Skeletor antwortet nichts, sonst er sagt, was stinkt da so?
Genau.
Das ist ja nicht zum Aushalten.
Ja, weil er es selber nicht weiß, deswegen lenkt er ab.
Ja, ich muss euch jetzt mal beiden widersprechen. Also Olli, du hast gesagt, die Szene ist ja dieselbe wie die vorher. Ist sie gar nicht, ja. Nämlich, wir haben vorher vielleicht ein bisschen diese Szene vorweggenommen, denn vorher war ja wirklich, King Hiss wollte reinstürmen in den Tunnel, hat alle überzeugt, Skeletor hat eigentlich nur drüber diskutiert, ja, wo führt er hin und so. Und die vorherige Szene beginnt damit, dass ich glaube, Tanglasher oder sowas beginnt Angst zu haben. Und was ich in dieser Szene richtig cool finde, ja, da sind sie dann alle, King Hiss, Tanglasher, Hordak, alle haben sie eine Riesenangst, weil sie nicht wissen, was mit ihnen passiert und gegen welche Wand sie jetzt mit riesiger Geschwindigkeit klatschen werden. Und sie bringen ja Skeletor dann auch schon wieder, oder sie geben Skeletor die Schuld. Skeletor, du hast uns in diese Situation gebracht, Skeletor antworte und so weiter. Und da behauptet sich Skeletor, da ist er wieder der Chef, Das gefällt mir in dieser Szene ganz gut. Also, weil wir auch in der letzten Folge so ein bisschen vom weichgespülten Skeletor geredet haben, aber in dieser Szene, da sagt er wieder ganz klar, jetzt hört mal auf, Angst zu haben, das passt alles und vertraut mir, und da ist er wieder voll im Lead, unser Skeletor.
Ja, ich sagte nur, Herrschaftszeiten, jetzt widerspricht er ständig. Aber du hast schon recht, typisch Bösewichte. Also das ist hier auch super quasi auf einen Nenner gebracht, wie sich Bösewichte verhalten müssen. Das passt.
Ja.
Die fallen sich gegenseitig sofort in den Rücken oder geben sich gegenseitig die Schuld. Das ist schon gut.
Und ich finde es, also für mich persönlich, Thomas, war die Szene nicht so lang. Also das ist einfach so ein bisschen auch, man kann die Charaktere verfolgen. Ja, King Hiss, panisch, Skeletor, sei still, King Hiss, siehst du denn nicht, dass der Tunnel gleich zu Ende ist? Mhm. Und hat für mich gepasst, ja.
Und Skeletor verteidigt sich auch gegenüber gegenüber den Vorwürfen. Das finde ich auch ganz, ganz interessant eigentlich, weil er sagt, nein, ihr seid mir doch gefolgt und ihr wolltet selbst unsterblich werden. Also auch das irgendwie interessant, dass er sich da bemüßigt fühlt, irgendwie denen das auch vorzuhalten, dass sie schon selbst auch, dass sie selbst eingestiegen sind in den Tunnel, dass sie nicht gezwungen hat. Ja. Und zu Stinker wollte ich noch was sagen, also das sage ich vielleicht noch, Thomas, bevor du wieder dran bist. Das ist ja da diese legendäre Szene dann. Also die ist ja ein Klassiker natürlich, wo Stinker dann da so klein laut sagt, ja, tut mir leid, ich habe Angst und wenn ich Angst habe, stinke ich. Ist natürlich sehr, sehr lustig, aber irgendwie auch schade, wenn man bedenkt, wie Stinker noch vor einigen Folgen dargestellt wurde. Das war schon cool, da mal damals, sage ich schon, also vor ein paar Folgen, wo er diese verächtliche Lache noch hatte, als er Mossman und Co. außer Gefecht gesetzt hat. Und jetzt ist er nicht viel mehr als ein Schurz, der stinkt. Ja, das.
Zumindest lernen wir, dass der Stinkor jetzt das auch nicht immer kontrollieren kann, wann er seinen Gestank verbreitet und wann nicht. Also, das ist mal eine. Eine Neuerung. Aber du hast schon recht. Es ist
Man hat nicht in seine Nähe kommen dürfen und so. Und jetzt hat er sich halt einfach in die Hose gemacht und stinkt. Und das ist halt unangenehm. Aber das war's. Ja, ist keine Waffe mehr.
Ich finde da den Hinweis von Hordak schön, wenn er dann sagt: Hör auf damit oder willst du uns alle umbringen? Das ist sehr schön.
Tatsache, ja.
Ja. Ich glaube, dass das der King Hiss war in Wirklichkeit. Ist auch so ein Hosenscheißer.
Ja. Und ja, Dieter, ich gebe dir recht, das ist super gemacht. Also wie auch Skeletor da die ganze Zeit ruhig, souverän seine Führungsqualitäten rausspielt. Es ist mir vielleicht nur das ein oder andere Mal zu viel, wie der King Hiss die ganze Zeit schreit. Ansonsten, ja, verstehe ich.
Ja. Ja. Da gebe ich dir recht. Also den King Hiss hätte man ein bisschen reduzieren können im Skript. Das stimmt, ja. Ja, aber dann kommen sie in diese Katakombe oder in diesen Saal. Und jetzt würde mich von euch interessieren, wie würdet ihr denn das Innere eines Hühnereis beschreiben? Olli, was fällt dir dazu ein?
Ja, naja, ist auf jeden Fall gelb und irgendwie so cremig, oder?
Ja, ganz falsch. Nämlich, ach so? Das Innere eines Hühnereis, das sind die Wände mit fremdartigen Mustern und Schriften bemalt. Und davor steht dann ein schwarzes Ding und das sieht aus wie ein Igel aus Metall. So musst du dir das vorstellen.
Ja, sehr gut.
Ja, genau.
Aber ich finde den Igel aus Metall, finde ich ja eigentlich ein sehr gutes Bild. Also das passt schon, das kann sich jedes Kind gut vorstellen. Und wir können uns das Stiegel aus Metall gut vorstellen. Der Dieter wollte ja für das Hörspiel unbedingt Krombacher nehmen, liebe deutsche Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Aber ich habe gesagt, das reimt sich nicht auf, oder das ist keine Anleihe an den Igel. Deswegen haben wir das österreichische Stiegel genommen.
Ja. Und ich oute mich jetzt gleich, ich bin nicht so ein großer Stiegel-Fan. Daher
wolltest du es Krombacher.
Genau. Ja, nein, aber Igel aus Metall, also da denkt man an so eine Seemine, oder? Die so im Wasser schwimmt und, oder? Das sind ja eigentlich Seeminen, sind ja keine Landminen, oder? Wie, ich bin jetzt nicht so firm im Kriegswesen.
Na, wie hieß dieses Spiel, was früher mal auf dem, bei Windows und so?
Minesweeper.
Minesweeper, genau.
Minesweeper, genau, ja.
So kannst du dir, glaube ich, vorstellen.
Ja, genau.
Ja. Ah, ja. Okay, ja, guter Vergleich.
Ja. Aber also das finde ich auch faszinierend, diese Vorstellung mit diesem Metalligel, also wo man auch denkt, was hat der für eine Funktion, wie, also das wie kommt dieses Design, kommt das wirklich von den Masters-Machern aus Amerika oder hat sich da wieder der Hagi Francis einfach einen eingeschenkt und dachte, ich schreibe jetzt hier einfach irgendwas und das wird einfach geil, ja?
Weißt du? Ja, zweiteres.
Ja, ich denke auch, ja.
Da können wir uns drauf einigen.
Ja, und was halt hier schon auch ein bisschen seltsam anmutet, also jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Skeletor, was hat der nicht alles schon für Maschinen gebaut? Der ist ja Ingenieur in Wahrheit. Der kommt knapp hinter Man at Arms. Und der steht vor einer Bombe und kann sich so überhaupt nicht vorstellen, was das sein könnte. Also das ist einfach das, was für mich an dieser Szene nicht ganz stimmt.
Ja, der hat vieles von seinen Tugenden und von seinen Sachen, die er mal gekonnt hatte, verlernt. Weil ansonsten würde er eben auch nicht. Das liegt alles an diesem Kurs, den er da gemacht hat, den der Thomas vorher erwähnt hat. Denn jetzt kommt ja auch die Szene, wo er eben fragt, ob jemand verletzt ist. Also.
Ja, es ist ungewohnt. Ne? Normalerweise so ein Tyrann würde irgendeinen, der widerspricht, sofort auf Schafott, ne? Und hier ist so, und seid ihr alle okay? Ach, ich freue mich, ne? Für den ist es so ein Ausflug, ja? Also, und das ist ja auch das, was ich jetzt auch so in den Vorbereitungen gelesen habe, dass viele sagen zum Zeitpunkt der Hörspielserie, der Charakter ist verwässert, es ist alles kindgerechter, das ist nicht mehr so wirklich ein krasser Typ. Ich muss aber sagen, ich mag das irgendwie, gerade in dieser Folge, da kommen wir ja später noch zu. Er ist hier ein bisschen albern und ich mag das aber, dass er eigentlich gar keinen Plan hat, aber es so überspielt, ja. Hm. Und dass er dann halt auch, man darf auch nicht vergessen, der ist einfach größenwahnsinnig. Und der hat nur vor Augen, das hat der Dieter, glaube ich, in der letzten Folge auch so schön gesagt, der will einfach nur diese Unsterblichkeit erlangen und da ist ihm jedes Mittel recht. Was anderes sieht der nicht.
Genau.
Ganz genau.
Das manifestiert sich auch sehr schön. Wenn Hordak sagt, naja, also Skeletor will ja den Anweisungen des Buches folgen, und das Buch sagt ja, umgekehrt, das Buch sagt, befolgt den Anweisungen in der Pyramide. Und Hordak sagt dann, naja, aber die Schrift, die verstehen wir gar nicht, wir können das gar nicht lesen. Und Skeletor sagt dann, es steht geschrieben, ihr werdet Unsterblichkeit gewinnen, wenn ihr die Pyramide betretet und den Befehlen gehorcht. Also lege ich jetzt den Hebel um. So. Also nachdem er den Chronometer eingestellt hat. Also keine Ahnung, versteht die Anleitung nicht, aber er sagt, das muss so sein, ich will, dass das so ist und keine Rücksicht auf Verluste. Das hat mir auch gut gefallen, ja.
Ja, genau. Und er... er sagt ja auch, nachdem Kingis auch irgendwas einstellen will, sagt er, Pfoten weg ist. Und der, ja, schon gut. Der fühlt sich so ertappt.
Vor allem, dass man zu einer Schlange sagt, so Pfoten weg, müssen. Das ist ja schon mal gut.
Pfoten weg zur Schlange. Ja. Super, ja. Und vorher verarscht er den King Hiss ja auch schon. Ja, immerhin hast du dich beruhigt. Es ist so witzig. Ich habe echt so lachen müssen.
Ja. Ja, und jetzt könnte man sich wieder fragen, also ich habe mir das mal ausgerechnet, die 20.000 Jahre, die Skeletor da einstellen will, die sind 5 Stunden, 33 Minuten und 3 Sekunden. Jetzt hätte man doch eigentlich, würde man annehmen, der größenwahnsinnige Skeletor, der stellt das gleich mal auf 1 Million oder auf 1 Milliarde Jahre. Aber dann wäre die Folge nicht so spannend, oder? Wenn die jetzt bei 1 Million Sekunden hätten sie 11 Tage Zeit, da wäre sogar der Man at Arms wahrscheinlich noch. Da hätte der dann einen Tunnel bohren können bis hin zur Bombe wahrscheinlich. Da hätten sie die Trickbälle gar nicht gebraucht. Ja, aber das ist schon eine Frage, warum will Skeletor nur unter Anführungszeichen 20.000 Jahre leben und nicht 100.000 oder 500.000, was auch immer.
Was sagst du, Thomas? Hast du da eine? Ich habe mir da was überlegt, natürlich.
Okay, also ich habe mich da auch mal gewundert, warum er da so bescheiden ist, weil ich glaube, der Tanglesher sagt da sogar 25.000 und noch mehr. Und dass er da wirklich nur auf 20.000 geht, ist für einen Skeletor schon echt wenig. Sonst würde ich mir erklären, die Skala geht vielleicht nicht so weit, weißt du? Also,
ja, das ist auch meine Erklärung. Vielleicht geht's nicht weiter.
Ja, das
oder stimmt. Oder aber er denkt, nach dem Motto, wenn er jetzt die 20.000 Jahre lebt, dann ist He-Man schon ewig tot, keiner kann ihm mehr das Wasser reichen, er hat alles erreicht, dann wird's ja auch langweilig, weißt du? Also dann würde er nur noch so dahin siechen und hat alles gesehen, hat alles erlebt. Wer will das denn schon, ne? Und, weiß ich nicht, die Truppe, die er dann da hat, die werden ja auch mit ihm ewig leben und irgendwann wird er vielleicht wirklich den King Hiss den Hals umdrehen, weil er ihn nervt, weißt du? Also das sind ja nicht so viele Alternativen.
Das stimmt.
Weißt du, dass er sich denkt, ach, 20.000 reichen auch.
Ja. Merman ist dann auch schon tot, mit dem er sich sonst immer so Scharmützel liefert, wird ihm langweilig.
Genau.
Ja. Ja, gibt einiges an Möglichkeiten. Aber ja, die 20.000, das, wenn man mal eben das als Sekunden ummünzen, dann sind ja eben circa 5 Stunden. Das reicht für die Larenen wahrscheinlich, dass sie sich selbst dann, falls sie da gerade irgendwie noch in die Situation reinkommen, dann wieder aus der Gefahr bringen oder so. Vielleicht kann man es auch so sehen. Mhm. Auf jeden Fall legt Skeletor den Schalter um und ist wieder super euphorisch. Es ist so cool, wie er so siegesgewiss lacht und schreit, begreifst du denn nicht, du Dummkopf zum Hordak? Niemand außer uns wird jemals unsterblich werden. Das ist der Sieg! Wir werden über Törne herrschen, früher oder später. Und selbst He-Man kann das nicht mehr verhindern und so. Und ich muss euch sagen, ich habe mich mit ihm mitgefreut. Er war so glücklich. Ich war auch glücklich.
Ja, schön.
Echt.
Ja, sehr gut. Aber Olli, jetzt muss ich dir trotzdem noch eine Frage stellen. Oder Thomas, entschuldige, wolltest du noch was ergänzen?
Eigentlich nur zustimmen. Passetti ist hier wieder, habe ich mir auch notiert, erstklassig böse. Und auch dieses, was für ein Triumph! Und der Horder kraft es nicht. Wieso denn Triumph, ne? Vielleicht haben wir vergessen noch zu sagen, die verlassen ja diesen Raum, der stürzt ja alles zusammen. Ne? Also sie können ja noch rechtzeitig wieder in den Tunnel rein und zurückfliegen. Kann ja sein, dass du das gerade ansprechen wolltest, Dina. Aber ja, alles bricht zusammen und Skeletor freut sich. Ne? Das finde ich auch, also muss ich auch sagen, Passetti wirklich eine glatte 10.
Das sei ihm gegönnt, dem Skeletor, dass ich mal so richtig schön freuen darf. Genau. Nein, Olli, du, dich muss ich jetzt fragen, weil du bist ja firm in den Masters-Hörspielen. Jetzt sag mal, Olli, wo liegt denn das Zentrum der Macht auf Eternia?
Ja. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das Zentrum der Macht liegt natürlich unter Castle Grayskull oder bei Castle Grayskull.
Oder in Castle Grayskull.
Zumindest genau. Was mit Castle Grayskull zu tun und mit nichts anderem.
Genau. Und da leider, da muss ich sagen, das haben wir auch schon mal angesprochen, irgendwie spielt jetzt Castle Grayskull schon seit einigen Folgen gar keine Rolle mehr. Es geht nur mehr um die Stadt Eternis und um den Königspalast. Und Skeletor sagt hier, und das ist für mich schon ein Fehler einfach, oder das, ja, finde ich schade. Freunde, ich gehe jede Wette ein. Über uns ist die Stadt Eternis und das Königsschloss. Und dann sagt er, über uns ist das Zentrum der Macht. Dort lebt unser größter Feind. Und ja, das wäre in den ersten 20 Folgen, ja, wäre das ein No-Go gewesen. Die Eternis und der Königspalast, da ist die Macht nicht, die ist in Castle Grayskull.
Ja, und der Gipfel ist ja dann noch in der nächsten Szene, wo dann der Kampf vor der Pyramide stattfindet und die bösen Gefangenen genommen werden. Sagt der Skeletor noch, ja, du kannst mich schon gefangen nehmen, ich wehre mich nicht und so, bring mich ruhig nach Castle Grayskull. Und He-Man sagt noch, nach Castle Grayskull? Wie kommst du darauf? Also das ist nämlich dann noch das Allermerkwürdigste.
Ja, da habe ich mir aber auch drüber Gedanken gemacht und ich glaube, dass He-Man da einfach clever ist, weil das kann ja jetzt ein Fehler sein nach dem Motto hier Eternus ist die Hauptstadt und das Zentrum der Macht. Aber eigentlich ist er ja schon immer scharf auf Castle Grayskull gewesen. Und wenn er dann sagt so, ja, bringt mich ruhig nach Castle Grayskull, und dann sagt He-Man, nee, das lassen wir mal schön bleiben, weil er bestimmt denkt, der rechnet sich jetzt neue Chancen aus. So habe ich es mir erklärt.
Vielleicht auch, ist jetzt nur eine Theorie, aber es geht ja dann in den nächsten Fünfteiler auch sehr, geht es ja einfach darum, dass das Skeletor, so viel können wir ja schon sagen, eben er will einfach die Stadt Eternis und den Königspalast erobern, und das wollte man einfach mehr ins Zentrum rücken, denke ich mal. Das klappt ja auch besser dann in dem Fünfteiler, so wie wie sie sich dann auch herumschleichen im Palast und verstecken im Keller. Das hätte mit Castle Grayskull nicht so gut funktioniert. Also insofern, vielleicht hat da der H.G. Francis einfach schon vorgebaut und wollte den Fokus auf Eternis und auf den Königspalast rücken.
Auch gut.
Genau.
Na, dann gehen wir gleich nach Eternis in die nächste Szene.
Ja, unbedingt.
Da gibt es ja wieder das große Name-Dropping. Also da Man-at-Arms, Fisto, Bassoff, Stoner, Rockon, Cyclone, Bossman, Robotos, Snoutspout und wie sie alle hießen, waren aufs Höchste beunruhigt, liebe Leute.
Ja, und jetzt?
Achso, ja, Dieter, ich dachte, du sagst ja was dazu.
Gar nicht eigentlich. Was mir da aufgefallen ist, dass hier nochmal sozusagen nacherzählt wird, was die Zauberin aus der vorherigen Folge so gesagt hat. Thieler sagt ja, naja, also mit Büchern, da kennt sich Adam ganz gut aus, das Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit, fragen wir ihn doch mal, dass sie da sozusagen zum ersten Mal in meiner Erinnerung wirklich Adam um Hilfe oder um Rat bittet. Und in derselben Szene ist sie aber dann wieder despektierlich und sagt, ach, das ist ja ein Schwächling und denkt nur an Blumen und Gedichte. Und ja, He-Man verteidigt hier Adam, was ich ganz schön finde.
Das stimmt, ja, das ist fein. Er verteidigt sich, weil ich...
Na gut, sie redet ja auch über ihn, was...
Adam und He-Man sind die
selben. Du hast heute was gelernt, Olli, genau.
Ja, ich habe es mir auch gemerkt. Thomas, ja. Wie findest du den Man-at-Arms da so im Hörspiel grundsätzlich und auch in dieser Szene?
Ja, ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde, der Man-at-Arms hat ein bisschen nachgelassen. Der wirkt nur noch so ein bisschen wie ein Stichwortgeber oder halt, dass er anwesend ist. Also ich habe mir das hier aufgeschrieben. He-Man sagt, er sucht jetzt Adam auf. Ne? Er will ihn ja mal fragen nach dem Vorschlag. Er könnte ja mehr wissen. Und dann sagt der Man-at-Arms, ja, ich komme mal mit. Ich muss ja auch was mit dem klären. Und dann gibt's wieder dieses kleine Scharmützel nach dem Motto, irgendwie, ja, wenn Thieler wüsste, dass der verhasste Adam und der geliebte He-Man ein und dieselbe Person sind, die würde sich umgucken. Aber ich finde, nach 30 Folgen zündet dieser Gag dann auch irgendwie nicht mehr, weil der He-Man antwortet ja nicht mal mehr drauf. Es ist irgendwie auch so durchgenudelt. Aber die Frage ist natürlich, warum sollte denn ein Adam mehr wissen als ein He-Man? Weißt du? Weil He-Man gibt ja dann noch zu, irgendwie, ja, Thieler hat recht, als Adam könnte ich über diese Information verfügen oder zumindest an sie rankommen. Und das wird dann auch gar nicht mehr weiter beantwortet. Also wir gehen ja dann gleich in den nächsten Akt. Und ja, das, was jetzt gerade
Ja. Und vor allem, He-Man verwandelt sich ja nicht zurück in Adam. Also er sagt das zwar, als Prinz Adam sollte ich wirklich herausfinden können, was die Zauberin gemeint hat. Und er macht es dann aber nicht. Er bleibt ja dann He-Man und sie gehen dann zum Ausgang der Pyramide. Also irgendwie eine komische Szene, macht für mich nicht so viel Sinn.
Nee, das Einzige, was du halt hast, ist, dass kurz wieder He-Man ein bisschen, Thieler über Adam lästern kann, aber mehr hast du nicht, weißt du?
Genau, und das stimmt, das sehe ich ganz genauso, also da habe ich gar nichts mehr dazu hinzuzufügen. Da sind wir dann eben beim Kampf vor der Pyramide, da wandern sie dann hin auf den Steelstalkers und ich überlasse da dann Thomas, vielleicht magst du da ein bisschen gleich anfangen, du bist meistens der Letzte im Bunde, dass du was zur Szene sagen darfst. Jetzt darfst du mal als Erster was sagen.
Das ist nett. Ich habe mir aufgeschrieben, He-Man hat die Schnauze voll, er will sie alle haben. Das finde ich schon mal ein
Machtschädel, hä?
Genau, ein sehr schöner Einstand. Das hätte ich mir ja letzte Folge gewünscht, aber nee, ach komm, wir veralbern mal den Skeletor, komm, wir machen den Scheinangriff, ne? Und jetzt merkt er plötzlich, die Kacke ist am Dampfen, jetzt will er sie plötzlich alle haben. Den Kampf finde ich sehr interessant, also sie gehen zu der Pyramide, sie sehen, wie alle rauskommen, die Evils. Wird natürlich auch wieder Name-Dropping betrieben, irgendwie, ha, die Schlangenmenschen, Hordak, Skeletor, bla bla bla. Und dann kommt es halt zum Kampf, man hört sogar Laserschüsse, fand ich sehr interessant. Nee. Ja, und hier steht Skeletor im Freudentaumel wie berauscht, er lacht wie ein Irrer und das stimmt, also Pacetti, der muss wirklich vorher irgendwas eingeschmissen haben und so, hier, was der hier wieder ablässt, ein Traum. Wenn dann He-Man zu ihm sagt, irgendwie, Skeletor, dein letztes Spiel und so, und dann sagt er, komm her, hol dir mein Schwert. Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie soll er sich denn das Schwert holen? Indem er sich jetzt durchbohren lässt oder so? Würde ich Skeletor zutrauen, ja. Ja, ist ein sehr schöner Kampf und auch schön, wie überheblich und ekelhaft Skeletor da seinen Trumpf ausspielt. Er hat jetzt die Unsterblichkeit erlangt und He-Man sagt ja dann so, ach Quatsch, du bist reingefallen auf unseren Trick, das war doch nur ein Kinderbuch. Aber das stellt sich ja gleich wirklich raus, was da abgegangen ist. Mhm.
Ja, genau. Und jetzt muss ich mal hüsteln, Dieter. Mhm. Man merkt, wir nehmen die Folgen relativ schnell hintereinander auf, gell? Dieter, du bist immer noch am Husten, so wie beim letzten Mal.
Ja, ich krieg den trockenen Husten schon seit Wochen nicht mehr weg. Das ist eine Katastrophe.
Ja, unglaublich.
Aber ja.
Aber ich habe mich gefragt, Dieter, glaubst du, sind die von den Steelstalkers abgestiegen während dem Kampf? Oder, oder
ja, denke ich schon.
Kämpfen die da oben?
Den kommen ja sonst dann, nicht runter.
Dann nehmen sie die gefangen, weil sie gehen ja mit diesen Stelzen durch das dichte Unterholz, ja. Von den und dann nehmen sie die ganze Horde hier gefangen. Und ja, wie nehmen sie sie mit? Weiß ich nicht. Tragen sie die dann auch auf den Steelstalkers über das Geäst? Oder wie geht denn das?
Ja, keine Ahnung. Du, vielleicht kommt Man-at-Arms mit einem fliegenden Battle Bones vorbei und da stecken sie dann alle rein. Das ist ja hier belanglos.
Aber ja, sie binden alle an einen Baum und der Man-at-Arms, ja, der läuft zurück und holt was.
Ja, sie binden alle an die Stelzen, so schön im Kreis rundherum. Kann man ja auch machen. So. Nein, aber vielleicht noch zu dieser Kampfszene. Also, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist, der Kampf beginnt ja wirklich sehr, sehr wild. Und gerade He-Man, du hast das gesagt, Thomas, ist sehr ungestüm und will jetzt wirklich ein für alle Mal Skeletor erledigen, ihn für immer einsperren. Und am Anfang kämpft Skeletor ja auch und sagt, ja, komm, hol dir, ja, oder lass uns kämpfen, hol dir mein Schwert, ist ein bisschen komisch, aber man merkt dann, Skeletor, also der Kampf endet dann mit einer, sag ich mal, gleichgültigen Aufgabe Skeletors, so, ja, ist mir doch egal, He-Man, dann nehme ich halt gefangen, und das ist irgendwie sehr, sehr schön in dieser Szene umgesetzt, also Skeletor, irgendwann im Kampf ist er draufgekommen, hey, Moment mal, warum soll ich jetzt meine Muskeln anstrengen? Ich lasse mich einfach gefangen nehmen, werde ein bisschen verpflegt im Kerker von Eternis und irgendwann sind meine Peiniger sowieso so alt und greise, dass sie mich nicht mehr halten können. Habe ich im Sinne der Story sehr, sehr gut umgesetzt gefunden.
Absolut, ja. Und genau in diesem Kerker sind sie dann, wenn wir rüberrutschen dürfen.
Ja.
Und da, Thomas, da hast du jetzt deine Kerker-Szene. Also, jetzt, er fängt schon an zu lachen.
Also, folgende Situation, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal, das muss so Ende 2007 gewesen sein. Und ich hatte, glaube ich, so eine leichte Grippe, weißt du? Und hab dieses Hörspiel gehört und dachte dann auch, was ist denn jetzt los? Also folgende Situation, die Bösen sind eingesperrt im Kerker und freuen sich so sehr, dass sie unsterblich sind und gucken in die dummen Gesichter der Masters. Und der Horst Naumann sagt das ja auch so schön, ja, die hatten kein Problem, Zeit spielt keine Rolle, Sie lachten höhnisch. Und da haben wir jetzt wirklich ein mehrminütiges Gelächter. Und wirklich wahrscheinlich das ganze Ensemble in der Heike-Dine-Körting-Villa drumherum. Und es ist einfach absolut herrlich. Und es ist so super, was da abgeht, weil es ist einmal so lächerlich und trotzdem sehr schön. Deswegen, man hört im Hintergrund, ich weiß nicht, wer das ist. Einer von euch hat hier in den Notizen geschrieben, wahrscheinlich Hordak. Aber Hordak redet ja drüber. Aber man hört irgendjemand im Hintergrund so die ganze Zeit, der kriegt sich nicht mehr ein. Weißt du? Und dann sind auch so Geräusche, als würden die alle so vor Freude gegen die Stäbe schlagen. So, ah, es ist toll, es ist so witzig. Und vor allem machen sie sich über einen lustig, über den armen Orko. Also, das ist wirklich, also, das ist für mich eine 10 von 10, diese ganze Szene. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Podcast-Hörer denken, so leicht ist der zu beeindrucken, und die Antwort ist ja. Ja, ich finde diese Szene so super, also deswegen, so lächerlich es klingt, aber deswegen ist es eine meiner Lieblingsfolgen, weil die Evils hier einfach so schön gehässig sind. Und auch Skeletor, so wenn dann Orko kommt und dann, so wie er so sagt, so, der kann doch nichts. Mensch, der Kleine, schickt ihn weg. Ja, also wirklich für mich, ich muss immer wieder lachen, wenn ich es höre, immer.
Ja, und ich hört bitte nochmal genau rein, dann fällt es euch auf, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Sie ziehen über Orko her, aber wer kichert mit? Orko. Orko kichert genauso mit in diesem ganzen Kichergetümmel. Also der Sprecher von Orko ist da auch voll dabei.
Wirklich? Ja. Muss ich nochmal reinhören.
Ja,
da muss ich auch hören. Aber
es ist unglaublich, ja. Aber man hört es ganz genau raus.
Also ich glaube wirklich, dass der Erich Fessen hier im Hintergrund so aus voller Brust lacht, das ist wirklich unglaublich. Und es ist wirklich, ja, es ist so, wie soll ich sagen, wirklich so auch so stammtischmäßig, ja, wenn einer in der Runde einen Witz erzählt und alle pusten, ja, und klopfen sich auf die Schenkel und ja. Genau. Also hat man nicht oft bei den Masters so eine Szene, ja. Tatsache.
Gummihändel, oder wie ist das Szene?
Gummiknädelsatzfeischung. Eder, nicht mit den Knädel schießen. Und alle lachen.
Ja. Super. Vor allem, sie hören ja auch nicht auf, ne? Wenn Orko dann empört sagt, ich bin der größte Zauber im Universum, und Hordak wirklich richtig spöttisch und gehässig, ja, mit dem Mund. Also, ich könnte mir vorstellen, wirklich, dass Hörer, oder HörerInnen, die Orko nicht mögen, hier wahrscheinlich wirklich sagen, ha, jetzt krieg das mal. So, weißt du, also, ja, Orko-Hasser kommen hier auf ihre Kosten.
Aber ja, der Orko wird hier schon mal als Meisterzauberer betitelt auch. Also
das zweite Mal, ja.
Genau, ja. Ja.
Aber zuerst als Zauberwicht, das habe ich ganz lustig gefunden von Hordak. Orko, dieser Zauberwicht, ist auch dabei. Also, ja.
Ja, genau, gut. Die sind ordentlich, aber dafür ist es auch wichtig für die Handlung, die da, nicht wahr? Letztendlich, ja. Na, schon, weil er ist ganz unten und wird hier, und du hast es ja so schön herausgearbeitet, eigentlich auch aufgebaut für den großen Showdown auch.
Ja, gleich. Klar, ja. Das ist Sinn und Zweck von dieser Szene.
Ja, kann man als Schlüsselszene betrachten. Und Olli, du hast vorhin gefragt, wie ich Man at Arms finde. Hier finde ich ihn super, weil er jetzt so wie so ein Erwachsener ganz souverän ist, so, jetzt ist auch mal gut.
Das ist super, ja.
Ja, so, jetzt hört doch mal auf.
Ja, genau. So ein bisschen, Chef kommt rein und alle Angestellten sind auf einmal still und er sagt, so, jetzt haben wir aber zu reden. Also ganz großer Auftritt von Man at Arms.
Vielleicht, ich muss es noch ein bisschen zelebrieren, weil wir werden ja nie wieder darüber reden. vielleicht ist es auch so ein bisschen wie bei Monty Python, ihr lebendes Brian mit Schwanzus Longus, dass da auch die ganzen, die Wachen und He-Man so stehen und auch alle so, nicht lachen, nicht lachen, weil Orko sich dann umdreht und dann so denkt, was ist los? Eigentlich müssen alle lachen, auch die Bediensteten, aber die haben ein bisschen Kontenance, ja.
Aber das wäre schön gewesen, wenn wirklich auch Man at Arms dann ernst reinbringen will, wenn dann immer so so alle 10 Sekunden irgendeine wieder so lospustet und Meisterzauberer. Ich krieg's nicht gebacken.
Herrlich. Ah, super. Das taugt mir sehr. Ja, schön, dass du uns da so mit deinen Emotionen nochmal mitnimmst, Thomas. Bin ich echt, bin ich voll dabei.
Sehr gerne.
Okay, ja, und jetzt Olli, aber Man at Arms, der schlaue Fuchs, gleich nach den ersten 2, 3 Sätzen, mit denen der metallene Igel beschrieben wird, Man at Arms, ein alter Waffeningenieur, der schnallt das sofort, oder? Hört sich für mich nach einer Bombe an. Und Skeletor eine sagt Bombe? Dann unglaublich, genau, ganz ungläubig, eine Bombe? Ach, Unsinn. Also das ist super. Skeletor in seinem Wahn, ja, in seiner Machtgier. Einfach ja. nicht zu überzeugen, ja.
Ja, ganz genau. Und er sagt auch dann nochmal, alles ist genau so, wie es im Buch der Pyramide und der Unsterblichkeit beschrieben wird. Und He-Man sagt dann darauf, das ist nicht wahr. Ich habe das Buch vorher noch einmal gelesen. Es ist ein Märchenbuch. Wann, um Himmels Willen, hatte denn He-Man nochmal Zeit, um das Buch zu lesen? Auf dem Weg in die Mystic Mountains oder auf den Stillstalkers? Ja,
auf den Stillstalkers.
Ja, genau.
Ja. Ja, du, genau. Vielleicht hat er sich doch in Adam zurückverwandelt und ist mal für 2 Stunden in die Bibliothek gegangen.
Das ist die Szene, die dann irgendwie zum Schnitt, dem Schnitt zum Opfer gefallen ist oder so.
Das kann sein.
Das kann sein.
Mhm, ja. Okay.
Auch schön finde ich Skeletor, wenn er, also das sagt er ja öfter in dieser Folge, eine Bombe, ja, und dann sagt er, ach Unsinn, du bist doch nur neidisch, weil wir unsterblich sind und du nicht, also leicht wie so ein trotziges Kind, also wirklich, es hört halt vielleicht nicht auf, ne, es bleibt einfach lustig.
Ja, das stimmt. Ich denke mir auch, Man at Arms hier nochmal, warum übernimmt er das Kommando? Nicht aus einem guten Grund, sondern weil das halt auch seine Domäne ist. Ja? Dass er ist der Techniker, wie du es schon vorher nochmal gesagt hast auch. Deswegen übernimmt er hier. Das ist nur logisch. Das passt schon.
Genau, sehe ich auch so. Und also Man at Arms, das wird er ja auch nie in Frage gestellt, sozusagen, dass er da der Sachverständige ist, bis dann zu dem Moment, wo halt dann Multibot auftaucht und dann sagt, und da sind wir eigentlich schon in der nächsten Szene, und Multibot sagt, ja, wir kennen das Volk, das diese Bomben baut, und wir kennen auch diese Bomben, ja.
Ganz genau. Nachdem also, Orko da vergeblich sich versucht hat, auf Man at Arms anraten, sich zur Bombe zu beamen. Hm? Und dann im Schlossgarten nochmal gehegt und gepflegt wird, wo es im Hintergrund voll abgeht. Das ist ja auch immer sensationell, was da alles in diesem Schlossgarten herumfliegt. Bienen, Vögel, dann hört man immer die Grillen und manchmal Affen. Also echt ein sehr interessanter Schlossgarten.
Da ist mir aufgefallen, wir sind ja jetzt schon beim Multibot, ne?
Ja. Ja.
So eindrucksvoll, wie der in der letzten Folge atmosphärisch, sowohl von der Musik als auch von den Geräuschen eingeführt wurde, umso unspektakulärer ist jetzt der Auftritt hier. Also, das wirkt ja so, als würden die so vorbeischlendern. Oh, hallo, na, wie geht's euch? So, weißt du? So, weil, ja. Weil Orko sagt es ja auch so, ah, da kommt dieser hässliche Multibot. Und dann, na, das war ein bisschen schade, weil beim letzten Mal haben sich da alle in die Hosen gemacht, wo der so erschien. Und jetzt ist es so ganz beiläufig.
Ja. Ja, gut, dass dir das aufgefallen ist, weil das ist wirklich, das mutet ein bisschen seltsam an. Also die sind ja immer noch im Kerker vom Königspalast. Wie kann da ein fremdes Wesen einfach so reinmarschieren? Da müssten doch 10-mal die Wachen Alarm geschlagen haben.
Sie sind im Palastgarten. Also.
Ja, aber ist der im Palast oder vorm Palast? Ja, also kann da einfach jeder Schlosspark, kann da jeder, der Lust. Genau. Also jeder, der lustig ist, kann da lang.
Ja, oder es ist wirklich vorm Schloss.
Okay.
Kann man vielleicht in dem Fall sogar mal ein Auge zudrücken.
Ja.
Ja, wobei er hat bis jetzt, ist es ja nicht wirklich ein Feind, ne? Die sind ja letzte Folge eingeführt worden und haben ja gesagt, mach Platz, ne? Die wurden jetzt nicht offiziell zu Feinden erklärt. Vielleicht können die sich ja da bewegen.
Genau, eigentlich hat Thieler nur gesagt, naja, der sieht hässlich aus, der passt besser zu Skeletor, lass ihn mal dorthin laufen. Genau.
Ja. Auf jeden Fall, der Multibot, der hat da, vor allem der Sascha Träger als Multibot 2 hat da auch wieder eine wunderschöne Line, oder? Was sagt er?
Der hat eine gute Line, aber vielleicht vorher noch, weil das auch viel diskutiert wird. Das ist jetzt sozusagen das dritte Mal, dass das Multibot eingeführt wird und es wird heiß diskutiert, dass das nicht ganz stimmig ist. Also in der letzten Folge wird gesagt, Multibot hat sich in sozusagen aus Not, weil ihr Universum auseinanderbricht und zerstört wird, nach Eternia gebeamt. Und hier erzählt Multibot, ja, sie sind nach Eternia gekommen, um Skeletor zu helfen. Ganz ehrlich, also für mich schließt sich das nicht aus. Also ich kann damit gut leben, dass die einfach gesagt haben, die waren ja in ihrem Universum wahrscheinlich auch Bösewichte. Und das haben sie ja bald mitbekommen, wer sozusagen hier auf Eternia der Bösewicht ist. Also ich habe damit kein Problem. Also abgesehen davon, dass das Multibot eben in Eternis rein und raus spaziert, wie es ihm beliebt, habe ich jetzt mit dem Thema, dass er jetzt sagt, er ist gekommen, um Skeletor zu helfen, habe ich kein Problem. Wie geht's euch da damit?
Nein, wenn jemand so hässlich aussieht wie der Multibot, wie der Orko sagt, dann ist er böse und dann passt das. Da habe ich auch kein Problem damit.
Ja, da habe ich zwei Thesen. Erstens, die Prioritäten haben sich geändert. Also für den Multibot. Oder zweitens, wo die letztes Mal erschienen sind, da hatte ja Orko auch seine Finger ins Spiel. Da hat er einen Zauber ausgesprochen und dann kam er, der Multibot. Und die haben ja dann aber behauptet, nein, wir sind freiwillig gekommen, nur durch unsere Zauberkraft, ja. Mhm. Aber vielleicht hat ja der Zauber von Orko den Verstand umnebelt und jetzt sind die wieder bei Sinn und denken, ach, jetzt wissen wir auch wieder, warum wir hier sind. Wir wollten ja Skeletor helfen, weißt du? Deswegen einfach bei dieser ganzen Zauberei, da geht auch mal die eine oder andere Erinnerung flöten.
Mhm. Vor allem in so einem Roboterhirn, wie Multibot 1 hat. Ja, genau. Na, auch eine Erklärung.
Genau. Falsches Update gezogen, genau. Weiß ich nicht, Virus drauf, ne? Musste da natürlich wieder die Festplatte gelöscht werden und jetzt ist alles gut.
Genau, also vielleicht hängt das auch damit zusammen, auch irgendein Update gezogen aus einem Spencer und Hill Film, wie da Multibot 2, diesen absolute kultigen Schnoddertalk raushaut. Ja, wenn ich tief einatme, dann hängt er mir quer vom Mund und lacht ganz dreckig. Und er meint natürlich Orko damit. Also, Olli, da redet der Multibot wie wenn's Rainer Brandt gescriptet hätte, oder?
Ah, wunderschön, ja. Richtig, ja. Das ist wirklich so. Gefällt mir ausgezeichnet.
Ausgezeichnet.
Ja. Ja, der, genau. Der Multibot 2, der redet ja dann eben auch über die Larenen, das Volk der Larenen, das ja nur hier in dieser Folge vorkommt. Und da ist mir dann aufgefallen, er sagt, vor vielen Jahrhunderten sind die von Stern zu Stern gezogen und haben auf vielen Planeten solche Bomben hinterlassen, um das Volk zu unterjochen. Und dann als Geografie affiner Mensch, ja, denke ich mir, ja was jetzt, Sterne oder Planeten? Also, sie sind von Stern zu Stern gezogen und haben auf dem Planeten die Bomben hinterlassen. Geht denn das, Burschen? Ist das möglich? Wieder. Bist du nicht nur eines Biologielehrers, sondern auch Geografiebewandt?
Naja, vor allem von Universum zu Universum, oder? Also, ich hätte jetzt vermutet, dass das Volk der Larenen im Paralleluniversum, wo Multibot entstammt, beheimatet ist. Und wie sind sie dann nach Eternia gekommen, um auch hier eine Bombe zu verstecken? Also, wie wir in der letzten Folge gehört haben, geht das ja nur durch Magie, dass man sozusagen von dem einen Universum ins andere reist. Und ja, entweder das Volk der Larenen hat auch diese Magie beherrscht oder haben den Weg gefunden, auch in den Paralleluniversen zu reisen. Oder es ist einfach nicht so ganz, der Hagi Francis hat es nicht so ganz ernst genommen. Aber sei es wie es sei. Jedenfalls haben die eine Bombe platziert. Ja. Müsste man die Pre-Eternia fragen, ob die den den Larinen begegnet sind.
Ja, genau. Ja, schon ein bisschen kompliziert finde ich die Geschichte schon. Thomas, was sagst du zu der Larinen-Geschichte?
Ja, ich kann es noch komplizierter machen. Weißt du, wenn die... Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Idee ist, zu sagen, von Planet zu Planet und das Volk zu unterjochen, indem man diese fette Bombe da baut und sagt, wenn ihr nicht uns das gebt, was wir wollen, dann lassen wir euren Planeten hochgehen. Das ist schon so, weiß ich nicht, schon reiner Science-Fiction-Stoff, ja. Das finde ich gar nicht so schlecht. Meine Frage ist, wer hat eigentlich dieses scheiß Buch geschrieben? Diese Pyramide der Unsterblichkeit, weil Fakt ist ja, es gibt ja diese Pyramide, auch wenn 30.000 Mal gesagt wird, das ist ein Märchenbuch, aber trotzdem, man hat ja da unten was gefunden und das dann noch so ein bisschen metaphermäßig verpackt, indem man sagt, du wirst unsterblich werden, ja, und du wirst unsterblich, weil du jetzt einfach dafür verantwortlich bist, dass der ganze Planet in die Luft fliegt, ja, oder zumindest Teile davon, weißt du, das ist ja diese Ausgangslage, in der wir jetzt sind, ne? Aber man darf nicht zu viel drüber nachdenken, weil dann stellst du irgendwie bei diesem analytischen Hören dann die Frage, okay, wer hat das Buch geschrieben? War das auch die Larinen oder ist es einfach nur alles Zufall?
Ja, aber das gefällt mir gut, diese Theorie, dass dieses Buch dann auch von den Larinen ist, ja. Und das, obwohl Adam sich in der Geschichte Eternia sehr gut auskennt, das ist ihm nicht bekannt gewesen.
Ja, meine Theorie ist, dass das Buch hat ein ganz normaler Eternia geschrieben, der hat die Pyramide zufällig gefunden, hat sich aber nicht in den Tunnel hineingetraut und hat sich gedacht, jetzt schreibe ich mal eine spannende Geschichte drüber und stelle in die Bibliothek, weil dann geht irgendwer rein und dann kann ich beobachten, was mit dem so passiert.
Besser. Ich habe eine bessere Theorie. Und zwar, bei den Larinen ist es so, wenn die irgendwann so einen Planet genug ausgeschröpft haben und merken, hier ist nichts mehr zu holen, dann haben die immer so gelost, wer den Knopf drückt für die Bombe, weißt du, und der ist dann unsterblich eingegangen, nach dem Motto so, ja, ich habe schon drei Planeten in die Luft gesprengt, ne, und das wurde dann für die Kinder der Larinen als Märchenbuch geschrieben, nach dem Motto, wenn du unsterblich werden willst, ja, finde die Pyramide, weißt du, und da ist die Bombe. So wurde das so als Kinderstoff verwurstet, ja, und deswegen, das ist eigentlich ein Märchenbuch für Larinen.
Ja, wow. Ja, das, also das ist absolut, das ist total nachvollziehbar.
Ja? 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 Ja. Also da haben wir jetzt die Origin der Larinen aber wirklich mal sehr gut betrachtet. Das gibt's nur bei uns beim Machtschädel, liebe Leute. Genau. Ihr habt es zuerst gehört. Die Larinen, sie haben das und das gemacht.
Begnadete also Buchautoren.
Wenn ihr jetzt den Podcastpreis bekommt, dann denkt ihr bitte an mich, ja?
Ja, unbedingt.
Sehr gut.
Ja gut, aber du bist ja auch der Mann, der die kompliziertesten Rätsel lösen kann.
Stimmt. Ja. Ich zwirbel an meinem imaginären Schnurrbart.
Ja, also die Larinen haben wir jetzt ausgiebig besprochen. Olli, es gibt noch ein Thema oder noch einen Hint in dieser Szene, der mir aufgefallen ist. Und zwar Multibot 1, der spricht das Energiefeld an, das die Bombe umgibt und dass es ja Orko vereitelt, dass es sich zur Bombe beamt. Und er sagt, das Energiefeld, du Wicht, du kannst es ebenso wenig überlisten wie die Schwerkraft. Da gibt er eigentlich schon so einen kleinen Tipp, oder? Da hat der Orko auf die Spur gebracht, ohne es selbst zu ahnen. Was meint ihr?
Ja, das hast du super rausgehört. Das wäre mir gar nicht so aufgefallen. Das ist erst durch deine Auflistung hier sozusagen dann mir klar geworden, dass Orko vielleicht erst mit diesem Hinweis dann selbst draufgekommen ist. Finde ich gut.
Genau.
Ja, und wir hatten es ja vorhin schon besprochen, das könnte jetzt der Geistesblitz sein für Orko, warum er ja jetzt unbedingt gleich den Jongleur aufsucht. Und deswegen ärgere ich mich halt sehr, dass er ja bei diesem Gespräch ja nicht dabei war. Er hat sich ja weggebeamt.
Ja.
Dann hat der Jongleur gesagt hier, Mann, das sind magische Bälle oder glaubst du wirklich, ich könnte mit 8 Bällen gleichzeitig jonglieren? Also es wäre schön gewesen, wenn Orko das mitbekommen hätte. So wirkt es jetzt so wie ein bisschen, also ich greife jetzt natürlich schon vor, wenn er jetzt den auf eigene Faust quasi ermittelt oder was tun will, würde ihm einfallen, Mensch, da war doch was und dem geht er nach.
Ja, oder vielleicht hat er sich auch gar nicht weggebeamt. Ich werde nochmal zurückspulen zur Szene, ob man das Glöckchen hört, weil er sagt ja nur, da wird es ungemütlich, ich beame mich lieber weg. Und aber vielleicht ist er einfach, hat er sich irgendwo versteckt hinterm Bärenkäfig.
Auch interessant. Ja, genau. Das finde ich auch interessant, ja. Glaube ich zwar nicht, aber finde ich interessant. Glöckchen im Hintergrund übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr hört, das hört man bei mir nicht, aber vielleicht Donner, weil bei mir ist jetzt ein gewaltiges Gewitter aufgezogen, mit Stromausfall sogar.
Deshalb sitzt du jetzt im Dunkeln.
Ich sitze jetzt im Dunkeln und halte die Stellung nur für euch, liebe Leute. Also drückt den Daumen nach oben für meinen Einsatz.
Du bist in einen Tunnel hineingesaugt worden.
Ja, genau. Nein.
Also, aber das ist ja nicht Einsatz. Das ist Einsatz.
Ja, da, wir hatten ja, da kann man schon mal 5 Sterne geben auf Spotify.
Ja, hier, Benjamin und ich, als wir damals angefangen haben hier mit Zentrale und so, da haben wir auch gesagt, irgendwie alles immer für den Podcast. Wir lassen uns das tätowieren, alles für den Podcast. Egal, ob stürmt, ob schneit oder du kurz vorm finanziellen Ruin stehst, immer für den Podcast. Also dein Haus oben könnte weggeweht werden, aber hier wird bis zum Schluss.
Das ist klar, ja. Also Familie, die lasse ich jetzt natürlich da im Gewitter im Stich und podcaste mit euch weiter.
Ja, super.
Ja, super.
Ja, da freuen wir uns drauf, weil jetzt kommt ja die große Skeletor- und Multipod-Szene beziehungsweise der Dialog. Was mir schon mal gefällt, ist, dass Horst Naumann schon mal einführt und sagt, rasch freundeten sich der Herr des Bösen und das fremde Wesen an. Und er sagt es wirklich, er überbetont das so, das rasch. Das kennt man in Österreich, gibt es da so einen Witz, ja, einen Schmäh, wie man in Wien sagt, bring mir mal ein Bier, aber Jennifer. Und man meint da die Jennifer Rush.
Ah, ja, genau.
So ist mir das hier vorgekommen vom Horst Naumann. Genau. Ja, aber der Dialog ist super, oder? Ich finde den so gut, dass ich den mal kurz zitieren möchte. Skeletor, man hört die Enttäuschung so richtig raus. Es ist also wirklich eine Bombe. Und Multipod sagt ganz eindeutig, ich bin nicht unsterblich. Nein. Ach, das ist höchst bedauerlich. Ja, es lässt sich aber nicht ändern. Nun, wir haben ja noch die Bombe. Das ist ausgezeichnet. Sie wird mich zum König von Eternia machen. Also das sind in 1, 2, 3, 4, 5 Lines von tiefst enttäuscht bis wieder himmelhoch jauchzend ist da alles drin, oder? Das kriegt der Passetti.
Super geil.
Das kriegt der Passetti hin. Ja.
Das ist eben cool, auch wie jemand sagt, nein, wir werden die Bombe entschärfen. Das sagt das Kind so, was? Was höre ich da? Warum?
Ja, aber auch dieser Einwurf, sie wird mich zum König von Eternia machen. Warum?
Ja.
Ja, warum? Deswegen, er weiß doch selber, dass er nicht mehr rankommt. Also, dass sich jetzt ihm alle ergeben. Na, wobei, ich habe vergessen, der Multibot hat ja gesagt, wir sind ja jetzt hier, um Skeletor im Kampf zu unterstützen. Und da macht, glaube ich, auch die nächste Line von Skeletor Sinn. So, was höre ich da? Warum? Multibot, willst du mich verraten?
Ja. Naja, und Skeletor sagt aber, die Bombe wird mich zum König von Eternia machen, nicht zum König von Eternis. Also meine Theorie ist, Skeletor glaubt dann, naja, die Bombe geht jetzt hoch, nimmt die Stadt Eternis und alle Masters mit und ich herrsche halt dann nicht über die Stadt Eternis, aber der Rest des Planeten, über den kann ich ja immer noch herrschen. Da gibt's ja noch einiges, oder? Über den Wespenfelsen, wo Bassoff ist, über die Stadt Avian und so. Also,
ja.
Vielleicht nicht ganz das Idealziel von Skeletor, aber ja, er ist schon wieder happy. Das gefällt mir sehr gut.
Das stimmt, er ist weit weg von seiner Depression wieder. Das freut uns für unseren lieben Skeletor. Die hat er überwunden.
Aber sitzt er jetzt eigentlich in Einzelhaft oder wo sind die anderen alle hin? Also, man hört ja nur ihn. Das ist ein bisschen schade. Die anderen haben schon wieder alle Feierabend gemacht, die Sprecher. Und es ist nur Skeletor übrig.
Ja, Multibot wollte ja auch nur ihn befreien. Vielleicht haben sie sich da.
Ach so.
Jetzt ist es genau umgekehrt gekommen, weil die diskutieren da und die anderen sind schon lange weggelaufen. Naja, gehen wir weiter, sonst ist mein Akku bald aus.
Ja.
Was gibt es zu dieser Szene noch zu sagen, Dieter? Hast du noch ein, zwei Dinge?
Ja, also die Szene geht ihr dann über in den Dialog oder eigentlich ja in diese Kontroverse zwischen Multibot und Orko. Orko sagt, hey, ich habe eine Idee, mir ist was eingefallen. Multibot spielt das gleich runter, diesmal der Sascha Träger. Halte dich da raus, du komischer Zauberlehrling. Mhm. Orko ist ganz entrüstet und Horst Naumann erklärt das dann auch, bevor er sich jetzt sozusagen in den Streit mit Multibot verwickeln lässt, da sucht er einfach das Weite, verfolgt auf eigene Faust seinen Plan und erzählt den anderen eben nicht, was er vorhat. Eine kluge Idee, was nicht ganz so klug ist, also er muss den Plan ja nicht Multibot erzählen, aber er hätte mal He-Man und Man at Arms einweihen können und sagen, hey, ich habe da eine Idee, vielleicht hilft's ja, wenn wir ein Gerät finden oder eben diese Jongleursbälle, die Schwerkraft überlisten können, vielleicht hilft uns das, zur Bombe zu kommen, weil ich sag mal, da ist ja der Man at Arms, ist ja da auch ganz versiert, Geräte zu erfinden, um die Schwerkraft zu überlisten, da muss man ja nur an das Antigravitationsgerät denken, das er in Folge 13 Skeletor Sieg in den Battle Bones eingebaut hat. Also das hätte vielleicht auch geholfen.
Das stimmt.
Aber Orko wird so gedisst von Multibot, dass er auch nicht dran denkt, He-Man und Man at Arms in seinen Plan
einzuweihen. Aber He-Man weiß zumindest Orkos vergangene Leistungen zu schätzen. Also der erwähnt dann auch, ja, sagt das nicht, der Orko hat uns schon oft aus der Scheiße geholfen. Also das ist jetzt nicht das Zitat, das ja. Übernehme ich so, aber so ungefähr sagt er das.
Ja. Genau, aber also auch He-Man verschwendet eigentlich seine Zeit, wenn er da Multibot und so weiter davon überzeugen möchte, dass Orko eh auch was drauf hat. Aber ja, ist ein Kinderhörspiel.
Kinderhörspiel, genau. Und den Kindern ist wahrscheinlich dann auch nicht aufgefallen in der nächsten Szene, wo es dann wieder in die Turnis, die dann wieder in die Turnis spielt, wo dann natürlich die Evakuation, nein, nicht Evakuation,
sondern Evakuierung.
Evakuierung, danke Dieter. Das Gewitter lenkt mich hier ab. Stattfindet und da sind ja die Hupen und die Fahrradklingeln und alles super für die Kinder, die freuen sich da.
Ja, und Sirenen von Einsatzfahrzeugen. Die große Panik bricht aus und man hört den normalen Straßenlärm. Das habe ich lustig gefunden, ja. Vor allem, wenn man zurückdenkt, dass vorher immer diese Mittelalter-Musik und dieses Mittelalter-Ambiente strapaziert wird und dann auf einmal hast du Hupen, Map, Map.
Ja, so ist das. Ja, und der Orko sucht den Jongleur, aber auch der Jongleur sucht den Orko, interessanterweise, warum auch immer, und ruft ihn da direkt zu sich, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung, genau. Und da wird das dann nochmal aufgegriffen, das mit dem Magier, der dem die Bälle geschenkt hat, dass sie wieder da sind. Das haben wir eigentlich schon alles besprochen, dass der Jongleur ja da auch sehr nach Mechaneck klingt. Und da gibt es aber dann diesen Gefallen, den Orko dem Jongleur tun soll. Aber der, genauso wie vorhin, wird leider auch nie aufgelöst. Das wäre sehr interessant.
Ja, oder beziehungsweise die ganze Szene ist ein bisschen seltsam, weil ich habe noch im Kopf, der Jongleur ist ja eigentlich sauer auf Orko. Mhm. Und trotzdem ruft er ihn von fern, Orko, also der Jongleur möchte mit Orko sprechen und sagt, Orko, du musst mir einen Gefallen tun. Also das ist irgendwie ein bisschen aus dem Kontext, nachdem der Jongleur zum letzten Mal, wie Orko gesehen hat, ihm eigentlich den Hals umdrehen wollte. Mhm. Wäre natürlich spannend zu erfahren, was dieser große Gefallen gewesen wäre.
Ja, richtig, ja.
Aber ich denke mir mal, der Zorn ist ja verraucht, weil die Bälle sind ja zurückgekommen. Die haben sich ja wieder zurückverwandelt. Deswegen Und es gibt ja gerade Schlimmeres, wenn Eternus, ne? Also die Stadt wird evakuiert und ich denke mir mal, da ist auch der Zorn jetzt verraucht.
Ja. Ja. Du, Olli, vielleicht war das beim Äpfelverkäufer bei einer der vorigen Folgen, wo Orko seine Äpfel zu Apfelmus verwandelt hat. Vielleicht sind die dann auch einfach wieder zu Äpfel geworden.
Ja, das stimmt, ja.
Genau. Den hatte damals der Jürgen Thormann gesprochen, und unser Rayman. Mhm.
Ja. Ja. Na gut, Dieter, geh mal in die nächste Szene da.
Ja, natürlich. Also, eins muss ich da noch sagen, habe ich super gefunden, wie der Jongleur Douglas Welbart dann so sagt, ja, das ist eine lange Geschichte. Ein Magier hat sie mir geschenkt. Also das ist, da war für mich eins zu eins wieder der Mechanic, wie er erzählt, oh ja, das mein guter Freund Kramdor hatte. Also da ist er wirklich eins zu eins Mechanic. Das ist genauso diese Erzählstimme und diese Stimmlage, die trifft er da haargenau.
Ja,
das stimmt. Also das war echt super. Genau.
Die Zeiten, sie eilen dahin.
Und niemand vermag meckern. Ne?
Genau.
Ja, aber du, nächste Bäume Szene, werden, bevor dein Akku leer ist.
Ja, bitte.
Also Orko kehrt zurück, jetzt mit den Bällen in der Tasche. Er hat die 8 Bälle vom Jongleur bekommen. Und er hat aber nur mehr 4 in der Tasche, weil er zählt so ganz beiläufig, ach ja, ich war in der Stadt, hab den Jongleur getroffen, hab mich zur Bombe gebeamt und jetzt bin ich wieder hier und finde ich super gut gelungen, ja, also das ist wirklich so, da gibt es ihnen so richtig zurück, so, ja, ihr habt mich unterschätzt und ich habe mich eben mal kurz zur Bombe gebeamt, ganz, 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 ganz großes Kino von Orko, echt, echt gut.
Absolut, absolut, ja, und Thomas, dem Dieter ist ja auch aufgefallen, dass hier die Thieler und Konsorten eigentlich die ganze Zeit über sich auch noch irgendwie von der Stelle bewegen hätten können oder so. Wie siehst du das? Also,
genauso. Ja. Also man hat das Gefühl, die sitzen eigentlich nur im Halbkreis, gucken sich die ganze Zeit an. Ja, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, ne? Also auch der Horst Naumann sagt auch irgendwann, selbst die Evils überlegen sich das, wo ich denke, ja, okay, was wollen Skeletor Schergen denn da beitragen, ne? Mhm. Und gab's vorher auch eine schöne Szene, wo He-Man nochmal Skeletor die Leviten liest, ne? So, was hast du getan? Ja, ich weiß und so, ne? Also fand ich auch schön. Ich würde gerne noch kurz auf eine Sache eingehen. Nochmal zum Thema Logik. Da hat hier unser Freund von der Seite hörspielrequest.de, der Rezensent, hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie denn das mit den Bällen funktioniert.
Super, ja.
Hast du es auch gelesen?
Ja, ich wollte auch schon was mitnehmen in den Podcast, weil ich es so bemerkenswert finde, wie sehr der da reinkippt.
Deswegen, ich lese es mal kurz vor. Es ist ein bisschen länger, ich probiere mich zu beeilen. Also, die Bälle fliegen von selbst. Schön und gut. Aber auf welche Weise fliegen sie? Sind es kleine Flugapparate, also sowas wie Modellflugzeuge? Und wie werden diese Bälle überhaupt aktiviert? Ich meine, fliegen sie unentwegt oder werden sie durch irgendwas zuerst noch aktiviert? Denn beim Jonglieren wirft man einen Ball von einer Hand in die andere, dann gehen sie hoch, fallen in einer Art Kreisbewegung wieder herab, etc. Wie also wissen die Bälle, wie sie in welchem Augenblick zu fliegen haben? Werden sie elektrisch, mechanisch, magisch oder telekinetisch gesteuert? Oder haben diese Bälle quasi die Fähigkeit zu erahnen, was man von ihnen verlangt? Ich wundere mich nämlich darüber, wie Orko seinerseits die Bälle an sich nehmen und zum Beispiel unter seinem Mäntelchen verstecken konnte, um mit ihnen zu beamen, ohne dass die Bälle fliegen oder schweben. Und wieso weiß oder ahnte Orko, dass er 4 Bälle zum Beamen benötigt, statt vielleicht 2 oder 6? Einfach mal ausprobiert und Glück gehabt? Naja, ich gebe zu, man könnte auch schlicht sagen, was soll's, es sind magische Bälle, lebt damit und fertig.
Ja, es ist super. Also Shoutout an denjenigen, der das geschrieben hat. Falls du unter unseren Hörern bist, bitte melde dich. Wir wollen wissen, wie du da auf das kommst und was für ein Nerv da bei dir aktiviert wurde.
Ja. Er bringt's halt auf den Punkt. Also es ist ja so, ne?
Ja. Genau. Magische Bälle und fertig. Hatte ja von dem Magier, der Jongleur. Na klar. Ja, super. Was ich mir gedacht habe, was, also ich habe da immer ein bisschen mitgerechnet, das habt ihr schon mitbekommen, also der Zeitzünder war auf 5 Stunden 33 Minuten aktiviert. Und was mir aufgefallen ist in dieser Szene, die Masters haben exakt 2 Stunden, 10 Minuten eigentlich genau gar nichts gemacht, oder? Also da keine Idee, Man at Arms redet dann, ja, uns fällt nichts ein, wir müssen jetzt die Stadt evakuieren. Das ist mir ein bisschen abgegangen, einfach, dass da nochmal einfach, dass man da ein bisschen dran teilhaben kann, okay, was haben Sie denn wirklich für Ideen? Was möchten Sie oder was fällt Ihnen ein? Ja, graben wir einen Tunnel und dann sagt Man at Arms, naja, das braucht zu viel Zeit, die Zeit haben wir nicht mehr oder so. Aber eigentlich, Orko fliegt weg, hat die Szene mit dem Jongleur und man kommt zurück und man weiß eigentlich so gar nicht so wirklich, okay, was haben sich unsere Helden überlegt? Das hat mir hier etwas gefehlt.
Das stimmt, ja. Aber die Szene an sich sehr, sehr spannend, finde ich, gut gemacht und man will wissen, wie es weitergeht und man will vielleicht auch wissen, wo die anderen, also warum der Orko 4 Bälle beim Beamen braucht, so also 4 Bälle beim Hinbeamen und dann gratis zurück oder 2 und 2, also das wird mich auch noch interessieren, wie das dann genau aufgeschlüsselt ist.
Stimmt, oder 2 und 2 eigentlich, oder?
Ja, wahrscheinlich so, ja, kann auch sein.
Ja. Ich kann aber was auflösen, Jungs. Ja, und zwar bei unserer letzten Besprechung, da sind wir doch darüber gestolpert, dass wenn Skeletor mit den anderen im Palast ist und Hordak Adam und Teela ablenkt, dann stolpern sie doch über dieses Funkgerät, über das er sich so eine Gedanken macht. Ja? Und wird ja hier aufgelöst, ne? Um mit Orko in Verbindung zu bleiben, damit er Instruktionen kriegt, wie er die Bombe abschalten soll, besorgt man ihm ein Funkgerät.
Ja. Und das Funkgerät, das in fremde Welten funken kann, da wo keiner Zutritt hat, das ist ja der Spruch der Zauberin. Ja, jetzt check ich das. Ja, super, Thomas. Jetzt hast du mir wirklich geholfen. Das kann natürlich kein normales Funkgerät sein. Ja, das muss schon eins sein, das auch diesen Schutzschild und dieses Energiefeld der Bombe überlisten kann.
Löst die kompliziertesten Rätsel.
Ja, Tatsache. Ja, unglaublich.
Na, gehen wir runter zur Bombe, liebe Leute.
Ja, zur Bombe.
Ja, Honigbombe oder was ist da los?
Naja.
Keine Ahnung.
Ja, bei der Bombe, also da fällt mir auf, also zuerst mal, Man at Arms bewundert Orko für seine Idee, ja, dass er sich die Bälle holt und dass es mit denen auch geschafft hat. Das finde ich cool. Also wenn man mal so ein Chapeau von Man at Arms kriegt, dann hat man es eigentlich geschafft,
das
oder?
Stimmt,
dann,
das stimmt, das wünscht genau. Sich jeder.
Das wünscht sich jeder. Ja, genau. Ja, und bei der Bombe, also ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich finde das schon extrem spannend, oder? Wie das so wie die Geschichte mit dem Entschärfen der Bombe so erzählt wird. Also der Multibot, der sich nicht so genau erinnern kann und der dann selbst auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, aber der ordentlich Angst bekommt und dann noch blockierter ist und den Farbcode da so durchgibt. Also extrem spannend umgesetzt. Was meinst du, Thomas?
Das ist gut gemacht. Also um diese so ein bisschen wie so eine Art Countdown oder halt, man sieht ja richtig so die Schweißperlen auf der Stirn von allen und ja. Was ein bisschen lächerlich ist, dass He-Man sein Schwert zückt, es ist ja sehr selten jetzt geworden im Laufe der Zeit, habe ich das Gefühl, und wenn dann eigentlich nur, um sich in He-Man zu verwandeln, wenn er Prinz Adam ist und der Multibot will flüchten und dann zückt er sein Schwert, dann kommt wieder die Musik, ne? Einfach nur, um den klar zu machen, ihr bleibt jetzt schön hier, weißt du? Das fand ich ein bisschen lächerlich. Aber ja, ansonsten wirklich schön spannend gemacht. Auch die ganze Zeit Orko irgendwie, was soll ich machen? Was soll ich tun? Ja, sehr, sehr schöner Showdown, der hier gemacht wurde. Was ich ein bisschen schade finde. Skeletor sagt, er bleibt keine Sekunde länger und sagt, ich gehe.
Verschwinde, ja.
Und He-Man lässt ihn auch einfach gehen. Das finde ich sehr unspektakulär, weil jetzt ist Skeletor einfach raus.
Ja, das
und
ist mir auch aufgefallen, Thomas. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist wirklich schade, weil das ist kein guter Abschied für das, dass er so wichtig war in diesem Zweiteil. Also natürlich, er ist immer wichtig, er ist Skeletor, aber so verabschiedet.
Aber das kommt ja dazu. Nicht. Es ist ein Zweiteiler, weißt du? Und das greife ich jetzt auch schon mal vorweg. Es kommt ja gleich noch so ein Abschlussgag auf Kosten vom Multibot und das hätte ich mir eigentlich gewünscht, wenn da noch mal irgendwas mit Skeletor gewesen wäre, nach dem Motto, wer will unsterblich sein? Oh, 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 oh. Weißt du, so.
Du meinst, wenn Hordak noch mal richtig gedacht hätte? Seht euch Skeletor an. Oh, oh, oh.
Da läuft er weg.
Ja, liebe Leute, ich habe gute Nachrichten. Ich habe jetzt 4 Knöpfe gefunden. Erst blau, dann rot, gelb, und weiß. Und plötzlich ist das Licht wieder angegangen und der Strom war wieder da. Also von daher können wir noch stundenlang weiter podcasten.
Stundenlang weiter.
Mein Akku wird wieder mit Strom bedient.
Ja, unglaublich. Mhm. Ja, coole Sache. Ja, also da hast du natürlich recht. Das ist schade, dass man hier unseren Antagonisten Skeletor so einfach davonkommen lässt. Ja, es ist ja Skeletor hat es ja wieder mal verschuldet. Ja, der hat den Schalter umgelegt und kommt hier ungeschoren und ungeprügelt davon. Und der arme Multibot, der wird eben wie gesagt mit der Zauberformel bei der Macht von Grayskull. Das ist ja schon Wahnsinn, oder? Also, ich habe mir echt gedacht, was soll das jetzt? He-Man sagt, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Sagt Orko jetzt, was er tun soll. Also ganz ehrlich, da hätte er auch sagen können, He-Man aus dem Zauberland, reich mir deine helfende Hand. Die Bombe zu entschärfen, wissen wir nicht. Jetzt sagt mal Orko, wie geht das jetzt?
Du Wicht. Ja, das passt schon. Ja. Das stimmt schon, ja. Aber ja, auch das ist genau, also auch die Multiplots wollen ja dann wegrennen. Das hätten sie besser mal vorher machen sollen, weil es bringt ja jetzt auch nichts mehr. Auch für Skeletor bringt es nichts mehr. Ja, weil wenn die Bombe jetzt explodiert, dann wird sie 20 Meter weiter drüben auch Skeletor mit dahin raffen. Also, ja.
Genau.
Genau, ja. Also,
na gut.
Passt.
Ja, aber dann kommen wir eigentlich schon zum Abschluss, oder? Orko schafft es, die Bombe zu entschärfen und Man at Arms sagt dann, He-Man sagt, Orko, du bist der Größte und Man at Arms sagt, ein wahrer Meisterzauberer. Und hier sind wir jetzt an der Stelle, Thomas, was du ganz am Anfang beim Cover schon gesagt hast. Der Orko, der hat überhaupt nicht gezaubert. Der hat 4 Knöpfe gedrückt. Und warum zum Geier lobt man ihn jetzt in den Himmel als Meisterzauberer? Das alles andere hätte gepasst. Orko, du Genie, du hast die Idee gehabt mit den Jonglierbällen und so weiter. Ja, aber Meisterzauberer, das passt einfach nicht.
Vor allem ist er auch noch ein Meister in eklig sein, also in uncharmant.
Ja,
genau. Weil er jetzt auch noch den Multibot, ja klar, also die werden keine Freunde mehr. Aber nach dem Motto, ja, ich kann mal doof sein und dann wieder brillieren, aber du wirst immer hässlich sein. und dann sagt der He-Man auch so schön, so irgendwie, ja, auch als Meisterzauber muss man ein bisschen Kontenance bewahren. Und das findet sogar der Multibot 1 lustig.
Ja, also es gibt dann so Teaser zusammen.
Genau.
Das ist großartig, der lachende Multibot und die Teaser. Genau.
Also da dachte ich echt, ich bin im 3-Fahrzeichen-Hörspiel, wenn da am Ende nochmal Kommissar Reynolds lacht. Aber das findet Multibot 2 halt nicht so lustig. Und das finde ich jetzt auch ein bisschen albern. Sie machen sich wieder bei Orko lustig, der hat Oberwasser und jetzt machen sie sich dann doch in die Hosen. Nein, er will zaubern, Hilfe! Ja, also ich finde den, ja, der Abschlussgag ist schon wieder so sehr bemüht, ich sag's mal so. Wie gesagt, dann lieber nochmal irgendwie Skeletor einen ins Gesicht drücken, aber das fand ich dann irgendwie doof.
Ja.
Ganz genau.
Da traue ich mir auch zu sagen, das hätte der Passetti besser hingekriegt und da hätte man mit Skeletor einen besseren Ausstieg gefunden aus der Folge.
Ja.
Genau.
Ja.
Kommt Multibot, der kommt ja auch nicht mehr vor, oder? Das ist, glaube ich, in dem 5-Teiler kommt er nicht mehr vor. Da werden noch ein paar neue Bösewichter eingeführt.
Ich muss mir, ich muss mir das jetzt nochmal genauer hierzu anhören. Ich kann's
dir oder Ninja, genau, glaube ich. Ja. Ja.
Geht und auch. Eisbert.
Ja, genau. Der Eisbert auch. Eisbert, ja, geht ja ein bisschen unrühmlich raus aus der Hörspielreihe, der Multibot 1 und Multibot 2.
Naja, Dieter, dann geh auch mal raus aus der Hörspielreihe, ja? Folge hier mit deinem Fazit. Du darfst eröffnen.
Ja, also wir haben viel schon gesagt. Für mich zusammengefasst, also unglaublich fetziger und spannender Beginn. Der Tunnel, die bösen Rasen hindurch und so weiter zeigen Emotionen, das war wirklich stark. Ja, auf die Schwächen sind wir eingegangen. Warum Stinkor statt Evil Lyn? Warum bezeichnet Skeletor den Königspalast als Zentrum der Macht? Das hat für mich nicht gepasst. Und was auch, darüber haben wir nicht gesprochen, was ein bisschen komisch ist, sie können anfänglich die Schrift an der Wand nicht lesen. Klar ist ja auch die Schrift der Larenen, aber nach Aktivierung der Bombe, da kann Hordak dann auf einmal lesen oder sagt es auch, hey, Moment mal, die Wände sagen uns, wir sollen jetzt rauslaufen. Da das war
ist bei Eierwände so.
Ja, genau. Genau. Aber wie gesagt, absolut cool und absolut positiv an der Folge ist, dass die Bösen als Gruppe wieder sehr gut funktionieren, genauso wie in der Vorfolge. Und das passt sehr gut. Ja, die Helden, da kann man sich fragen, ja, Stone da und Rockon, hat man die jetzt gebraucht in dieser Folge? Nicht wirklich. Und auch, ja, die in dieser Folge agieren die Helden irgendwie chaotisch. Haben wir auch ein paar Mal angesprochen. So, ja, fragen wir jetzt Adam, fragen wir ihn nicht. Was machen wir eigentlich? Wer hat eine Idee? Da lassen sie, da sind sie diesmal hinten nach. Ja, genau. Aber gut, der Spannungsbogen ist gelungen. Das passt gut. Alle Szenen, vor allem die Dialoge, haben wir besprochen, die Szene im Kerker auch wirklich toll umgesetzt. Und auch der Schluss passt für mich. Ja. Was eben nicht passt, ist, dass Orko hier als Bombenentschärfer agiert, aber von allen als Meisterzauberer gelobt wird. Aber das sei, da sehen wir jetzt auch mal darüber hinweg. Genau. Ja, und mich hat es persönlich gefreut, auch den für mich großartigen Mechaneck Douglas Velbert wieder zu hören. Das war für mich so ein Highlight.
Ja, großer Sympathieträger, echt eine sympathische Stimme.
Ja. Thomas, wie sieht dein Fazit aus?
Ja, also ich kann mich dir eigentlich nur anschließen, gerade die Evils sind in dieser Folge wirklich die machen die Folge aus. Das ist die Creme de la Creme und du hast zwei richtig spannende Szenen am Anfang, wenn sie den Tunnel betreten, wenn sie durch den Tunnel fliegen und dann die Maschine finden und so. Also das ist wirklich das Beste am ganzen Hörspiel. Atmosphärisch, musiktechnisch, sprechertechnisch, alles super. Ja, die namensgebenden Masters, die gehen hier ein bisschen für mich unter in der Folge. Und normalerweise ist ja eigentlich immer am Ende He-Man derjenige, der den Tag rettet. Deswegen, dass ich weiß es nicht so ganz irgendwie, du hast es gerade gesagt, Orko darf als Bombenentschärfer dienen. Ja, ist ja auch schön, dass er da mal wieder so ein bisschen auftrumpfen kann, aber ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr He-Man gewünscht in der Folge, dass der so ein bisschen glänzen kann, aber der geht irgendwie auch total unter. Und ja, wir haben schon mehr als genug zelebriert. Die Kerker-Szene ist für mich absolutes Highlight. Es ist der reinste Trash. Also irgendwie, das macht mir immer gute Laune, ja. Und irgendwie diese Überheblichkeit von Skeletor da an der Stelle, das ist einfach wirklich der Peak. Ja. Und deswegen, ich fühle mich von der Folge immer gut unterhalten. Ja, zum Schluss klappt sie ein bisschen ab und so, aber ich würde ihr trotzdem, sind wir schon beim Ranking? Oder kommt das noch?
Das kommt noch. Haben wir
jetzt? Das kommt noch, ne? Nee, also wirklich, wie gesagt, gerade so zum Schluss von so einer Hörspielreihe, man weiß ja, so Serien, die so zum Schluss immer so ein bisschen nachlassen dann, weil die besten Plots erzählt sind, finde ich doch, dass sie hier noch gute Qualität abgeliefert haben.
Hm. Olli, entschuldige, jetzt muss ich noch kurz einhaken, weil Thomas gesagt hat, dass He-Man normalerweise den Tag rettet und diesmal war's Orko. Da habe ich die Rezension von unseren Freunden von Planet Eternia gelesen und die bezeichnen das Ende dieser Folge, das ist ein sogenanntes Off, ja, also O-F-F, nämlich Orkos Fast Finish. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Bezeichnung, ja. Ein Orko Fast Finish. Wobei ich finde, so fast war es diesmal gar nicht. Also wenn man die Szene mit dem Jongleur noch mit dazu nimmt,
nein, dann hat es schon gepasst. Nein, war gar nicht gemacht. Da haben wir genau. Schlimmeres erlebt. Absolut.
Genau.
Ja, gut, mein Fazit fällt so wie bei den letzten hier auch sehr, sehr kurz aus, weil wir eben alles schon in die Folge reingepackt haben. Ihr habt auch schon alles gesagt. Für mich insgesamt bringt das den Zweiteiler zufriedenstellend zu Ende, gut zu Ende. Also ist ein schlüssiger Plot, viel schlüssiger als eigentlich bei der ersten Folge. Die muss man ja fast ein bisschen rausnehmen aus dem gesamten Europa-Hörspiel, Masters-Hörspiel-Kosmos, die ist ja wirklich irre. Also das passt für mich. Ich finde sie unterhaltsam und spannend. Und die Logiklöcher haben wir eh gesagt, den Charakter, die Charaktere, die hier irgendwie reingemischt werden, das haben wir auch erwähnt. Von daher ist das bereits auch schon das Ende meines Fazits. Dann fange ich mal zum Ranken an und ich ranke diese Folge mit 7 von 10.
Da schließe ich mich an. Ich gebe ihr auch eine 7. Hatte auch überlegt, so eine 8 wäre zu viel, aber so ich tendiere zwischen 7 und 7,5. Bleiben wir bei einer 7.
Ja, alles klar. Ja, dann bin ich diesmal wieder mit der Bestnote. Also ich gebe der Folge eine 8 von 10. Ich habe ja tatsächlich die letzte Folge, die finde ich nochmal ein Stück besser, weil sie für mich einfach in sich stimmig ist. Da gibt's hier bei dieser Folge doch ein paar Ungereimtheiten, aber insgesamt absolut gelungener Zweiteiler. Also da will man jetzt nicht viel aussetzen. Ja, cool.
Ja.
Sind wir sehr einheitlich unterwegs.
Absolut.
Wunderbar.
Na gut, wenn das so ist, dann sind wir eigentlich wieder am Ende angelangt. Dann, bevor ich mich hier nochmal bedanke beim Thomas, sage ich auch noch, das unterstreiche ich natürlich doppelt, geht rüber zur Zentrale, hört euch da auch die wunderbaren Besprechungen an, die tosende Hollywood-Schaukel natürlich auch und eure Projekte von Rotz und Wasser. Bewertet uns, bewertet die Burschen, nicht nur natürlich Thomas und seine Werke, sondern auch die anderen Gäste, die wir schon da hatten. Das soll ja auch ein bisschen so ein Miteinander sein, um zu wachsen. Also wer das mag, was wir machen, der kann dann gerne uns bewerten mit Sternen auf Spotify oder mit Daumen auf YouTube. Das hilft uns und dann würde ich sagen, folgt uns noch auf Facebook und Instagram und dann sind wir auch schon wieder zufrieden und das war es dann auch schon wieder mit Werbung und ich sage danke, lieber Thomas, dass du wieder dabei warst. Hab mich sehr gefreut, es ist immer ein absoluter Mehrwert, deine analytischen Ansätze zu hören. Bist echt super als Gast, passt super dazu und es sind nur noch 5 Folgen, wir haben schon einige Gästeplätze wieder vergeben, vielleicht geht es sich nochmal aus, müssen wir noch reden und von daher verabschiede ich mich schon mal. Alles Gute, tschüss.
Ja, das unterstreiche ich. Olli, ich lasse dich nicht ganz raus, weil diesmal stelle ich dir eine Frage und letztes Mal an den Thomas, diesmal an dich gerichtet. Ja, aber ich unterstreiche das. Thomas hat richtig viel Spaß gemacht und ja, irgendwas überlegen wir uns ja noch, irgendeine Special-Folge mit unseren das Gästen, sowieso, ja. Wo wir uns vielleicht ein Thema raussuchen. Also ich denke, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Und ansonsten, hoffentlich ist es ja auch, wenn wir jetzt schon langsam auf das Ende der Masters of the Universe-Hörspielreihe zusteuern, hoffentlich wird das nicht alles gewesen sein, sondern dem Olli, dem kreativen Kopf, fällt sicher noch was ein und vielleicht habe ich auch einen Geistesblitz. Ja, also vielen Dank, Thomas. Möchtest du noch was sagen zum Schluss der Sendung?
Ja, auf jeden Fall für das schöne Lob möchte ich mich natürlich wieder artig bedanken. Also freut mich immer, wenn ich hier was beitragen kann. Mir macht es auch immer großen Spaß, bei euch zu sein. Ist für mich auch immer mal eine Abwechslung, mal wieder über den Tellerrand gucken, ne, woanders. So Inspiration schnuppern und so. Ich mag das ja auch, dann so sich dann so auch so gegenseitig untereinander zu vernetzen. Und der Olli hat es schon letzte Mal so schön gesagt, als er bei uns beim der Zauberspiegelbesprechung zu Gast war. Wenn uns eins eint, dann Europa. Ja, jetzt denkt mal drüber nach, was damit gemeint ist, ja. Und ansonsten, wünsche ich euch viel Spaß jetzt bei den letzten 5 Folgen. Bin noch ein bisschen traurig, dass es dann, was das angeht, vorbei sein wird. Und ja, ich dann auch hoffe, dass ich da irgendwie nochmal mein Plätzchen bei euch finde und so. Mhm. Ansonsten, ja, schauen wir mal, das geht bestimmt irgendwie weiter. Und
ja, da musst du dich bei der Heike Dine Kurt nicht beschweren, dass das jetzt nach 37 Folgen aus ist. Also,
ich sag
das
nur,
war nicht unsere Idee.
She-Ra.
Richtig. Es gibt ja noch 10 Folgen She-Ra, ne? Wer weiß, ja? Wer weiß. Ja. Und ansonsten kann ich jetzt mit Stolz sagen, das hier war die letzte Podcast-Aufnahme vor der Sommerpause, weil Rotz und Wasser ist eine Sommerpause, Zentral ist eine Sommerpause, Tosen Hollywood-Schaukel auch. Das heißt, das war jetzt mein letzter Auftritt. Ich werde jetzt schön Urlaub machen, Jungs, ja. Und freue mich auf das, was da kommt und bedanke mich bei allen, die zugehört haben und ja.
Ja, sehr cool. Den hast du dir verdient,
bin raus.
Den Urlaub.
Danke.
Danke, Thomas. Ja, Olli, bevor du in den Urlaub gehen darfst, da musst du mir jetzt vorher noch eins verraten, Olli. Ich kenne dich ja schon lange und du bist ja ein großer Liebhaber von Festen aller Art und von Rummelplätzen und ja, bei jedem Schabernack dabei. So, jetzt überleg dir mal. Also, welche Attraktion würdest du dir denn am liebsten ansehen? Einen Jongleur mit 8 Bällen, einen Schwertschlucker, einen Feuerspucker oder aber, und jetzt kommt's, einen Befreiungskünstler, der sich aus einem Block von Hyperraumeis befreit, in den er eingefroren ist.
Sehr, sehr super geile Frage. ich entscheide mich für den Befreiungskünstler, der sich aus dem Block von Hyperraumeis rauskämpft.
Ja, das wollen wir alle sehen. Da sind wir schon gespannt. Ich frage mich ja die ganze Zeit, was passiert wohl, wenn man ein Stück Holz gegen Hyperraumeis schleudert. Mhm. Auch diese Frage wird vielleicht irgendwann mal geklärt werden. Ja, das super, Olli.
Zu erklären dann.
Ja, richtige Antwort. Und wir freuen uns alle schon auf den Hyperraum und auf das Hyperraumeis vor allem. Ja, liebes Publikum, liebe Hörerschaft, dann bleibt mir noch über, auch mich ganz artig von Danke zu sagen fürs Zuhören und mich von euch zu verabschieden. Ja, und zum Schluss, da fällt mir zu dieser Folge nur mehr ein, ja, wenn unsere Helden in rauschenden Festen lustige Lieder lallen und super krasse Bomben zu Staub zerfallen, ja, dann wisst ihr, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.